Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Produzent und Freizeitskateboarder Figup Braslewicz.
Yes, yes, yo, eine neue Folge Beats and Treats. Mein Name ist The Breed und ihr hört Deutschlands nerdigsten Producer-Podcast im World Wide Web. Es hat wieder länger gedauert als versprochen. Also alles wie immer. Warum? Ich habe immer noch hart gearbeitet am neuen Kinofilm, Soundtrack machen. Gab ein paar coole Sessions bei mir im Studio mit ein paar spannenden Künstlern. Können wir an anderer Stelle, wenn es soweit ist, nochmal drüber reden. Ansonsten, Informations, gibt eine neue Platte, die ich mit dem schönen Plussi aka Plusmacher, dem Kuschpuffer Nummer 1, aufgenommen habe. Komplett produziert von mir. Und kommt raus auf Vinyl und limitierten Tape, also limitierte Vinyl, limitiertes Tape. Kann man jetzt vorbestellen, gerne bei mir im Online-Shop unter we-run-this.com. Ansonsten gibt es auch unter plusmacher.shop. Und bei mir gibt es auch noch ein paar Vinyl von The Art of Chilling Volume 2, meinem letzten Solo-Beat-Album. Wer das noch nicht hat, da jetzt nochmal zugreifen, sonst ist bald weg, wie Volume 1, gibt's auch nicht mehr, also greift nochmal zu. Werbeblock beendet, Japan! Zeit für den heutigen Gast. Lustigerweise ist es einer der Gäste, wo ich schon ganz am Anfang überlegt habe, dass ich ihn unbedingt mal einladen muss, und dann kommt das Huhn zum Pferd und alles dauert irgendwie ewig lange. Und hatte das immer schon auf der Liste, aber heute haben wir es endlich geschafft. Man nennt ihn, ich weiß nicht, wie man ihn nennt, ich nenne ihn jetzt heute den König des modernen Boom-Bap aus Deutschland, würde ich vielleicht sagen. Der Junge hat mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet, ich krieg auch nicht alle zusammen. Also von Kollega Technical Development hat jetzt eine... weiß gar nicht, wie viel Platten mittlerweile mit dem legendären MC René gemacht. Er hat sein eigenes Label, es heißt Crackpack, und wir lassen die Katze aus dem Sack. Es ist der wunderbare Figo Braslewicz aus Berlin.
Bra, bra, bra. Ja, Mann, hi, grüßt euch. Ich freue mich, hier zu sein. Das hat jetzt echt eine Zeit lang gedauert. Ich gucke euch ja schon lange an und dachte mir so, sag mal, vergessen die mich hier oder was?
Nein, wir,
nein, ich freue mich. Ich finde es gut, weil, pass auf, gut Ding will Weile haben, und vor allem habt ihr jetzt über die Jahre auch sehr viel Erfahrung gesammelt, und es ist jetzt mehr oder weniger auch schon ein richtiger Ablauf. Daher freut man sich dann auch direkt damit anknüpfen zu können.
Genau, du kannst sozusagen direkt in das gemachte Nest springen. Nein,
Quatsch. Ja, weißt du, es gibt ja das Schlimmste, was es eigentlich ist, wenn es neue Formate gibt und du bist so der erste Gast und das ist alles noch so richtig so creepy und so. Das kann ja auch passieren, ne?
Daher. Wenn man weiß nicht, was kommt und so. Ja, du hast recht. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, haben wir gerade schon gesagt, das letzte Mal gesehen vor Jahren. Noch vor Corona-Pandemie, da hast du mit Klaus Leier hier gespielt in Halle.
Genau.
Im, wie heißt der Laden? In der Druschbar. Da habt ihr so ein Beat-Set / Auflege-Set irgendwie gemacht. Da haben wir hinten gesprochen, und ich weiß, woran ich mich auf jeden Fall noch erinnere, ist, dass du gefragt hast, was ist dein All-Time Boom-Bap-Favorite-Album? Was als Konzeptalbum für dich am besten funktioniert. Kannst du dich noch an meine Antwort erinnern?
Boah. Nee.
Aber, weiß es war, ich jetzt nicht, aber das mehr, Lustige war, ich habe das gesagt und du hast gesagt, ja, das ist auch meins.
Ah. Jetzt muss ich trotzdem
aber jetzt ist die Frage, ob wir immer noch das Gleiche so empfinden. Es war damals auf jeden Fall Cypress Hill mit Tablets of Doom.
Ja, Temple of Boom, ganz klar. Auf jeden, bis heute. Sage ich immer wieder. Ich weiß mir nur ganz gar nicht sicher, ob wir jetzt tatsächlich über einen Beatmaker-Produzenten hier reden oder über eine ganze Platte reden. Aber tatsächlich, Temple of Boom ist einfach eine Platte, die hat einfach alles, Mann.
Ja.
Die hat einfach alles.
Also die hat so einen ganz eigenen Vibe. Also ich finde, dass Max das ja immer geschafft hat, irgendwie so einen eigenen Vibe zu kreieren. Aber auf der Platte ist es irgendwie so komplett... weil die auch so ein bisschen raussticht zu den anderen Cypress-Platten, so, ne? Die hat jetzt nicht so die Mega-Hit-Single drauf, aber die ist irgendwie so, die hat so eine Düsternis und so eine eigene Art von Düsternis, die
das
ich...
Das Intro.
Ja, das Intro ist schon der Knaller schon. Mit diesem...
Der Beat, diese...
Ja, ja.
Ah, und auch so, The Funk Freakers und so. Oh mein Gott, ey, ja. da sind Vibes drauf. Da hast du so diese Unterwasser-Beats, dieses eine Track, ne? Dann hast du so Strictly Hip-Hop, ne? Und dann hast du so, also so wirklich so, so ein langsames Megabrett, eigentlich, was heute ja voll angesagt ist, wenn du diesen Strictly Hip-Hop-Track hörst oder das Intro, die Geschwindigkeit der heutigen Tracks, die Vibes, das, was DJ Max ja eigentlich als einer der ersten dieser Generation so in diese Richtung der Beats ja schon gebracht hat. Ich sage jetzt mal nicht No-Drum-Beats, aber die Art und Weise, was für eine Samples und wie das dann einfach klingt, finde ich immer ziemlich abgefahren, ehrlich gesagt. Und ich habe Cypress Hill, Temple of Boom, ich habe mir irgendwann mal, ich habe irgendwie die von einem Nachbarsfreund mal, der hatte die dann hier noch später liegen. Timo heißt der, glaube ich. Der hatte die Temple of Boom als Triple Vinyl mit einem Mixtape von DJ Max noch drauf. Also Ich habe die hier. Das heißt, es gibt eine Temple of Boom Platte, die wusste ich vorher auch nicht, wo es im Prinzip das Album gibt, auf A und B, also ein CD. Aber dann hast du noch eine dritte Platte mit dem ganzen Album als nochmal ein DJ-Mix von DJ Max.
Okay, dann haben Sie das
und, und das hat mich halt natürlich am meisten geflasht, weil so was klingt dann nochmal, es klingt nochmal so ein bisschen ganz anders dadurch. Also es hat nochmal, du kennst das Album, bla, und du weißt, es ist irgendwie hier nochmal zusammengeworfen, aber es hat irgendwie nochmal so einen ganz anderen Flavor, weil auch die Tracklist nicht die gleiche ist, weißt du?
Okay, das muss ich auf jeden Fall, das gibt's bestimmt irgendwo bei YouTube gerippt.
Bestimmt.
Das muss ich mir tatsächlich dann nochmal anhören. Aber, da haben wir auf jeden Fall schon gemerkt, dass wir da einen sehr ähnlichen Geschmack haben, was Boom Bap angeht oder Rap-Musik generell. Und ich finde
das Krasse daran ist ja, ich bin ja so ein Hardcore-New York-Fan. Ja?
Ja.
Und wo kommt Cypress Hill her?
Aus L.A., ja. Ich war aber lustig. So. Ich war als, also was Boom Bap angeht, so zu der Zeit, 86, wann ist das rausgekommen? 98.
95.
95 ist die Platte rausgekommen.
Ja.
Temples of Boom?
95.
Echt, ja?
Temple of Boom 95.
Krass, okay. Dann ist noch krasser, weil sie eigentlich klingt, als wäre sie eher so 97, 98 oder so.
Ja, ja, aber die ist viel früher. Das
abgefahren. Aber eigentlich bin ich da auch total als Jugendlicher eher diesem New York-Ding und East Coast verhaftet gewesen. Und dann hat sich das aber immer mehr Richtung Westküste entwickelt. Und je älter ich wurde, desto mehr fand ich dann die Westküste geil. Und lustigerweise habe ich dann im Nachhinein erst gecheckt, dass eigentlich die Sachen, die ich auch so unter diesen Boom-Bap-Sachen so richtig geil fand, dass davon auch wahnsinnig viel wiederum von der Westküste kam. So.
Ja, ja, voll.
Und das ist irgendwie...
Alleine schon jetzt mal Hardcore-Boom-Bap, wenn wir jetzt mal von richtigen Hip-Hop reden, so Jurassic 5 zum Beispiel. Ja?
Ja.
Oder solche Gangs. Die sind ja alle so auch aus Portland oder hier, was ich früher Hardcore gehört habe, wo ich auch mich tot gehört habe, war als das erste Kelly Agents Album rauskam.
Oh ja.
Ja? Ja. How the West Was Won.
Ja.
Also Planet Asia, Rasko und so, aber auch damals so Rasko, die Beats und das. Mir hat das voll getaugt, was so diese Bay Area und so Portland und so diese ganze Freestyle Fellowship und gibt's wahnsinnig viele einfach aus L.A., deren Sound sehr, sehr viel Götter hat. Also ich war nie so richtig ein Fan zu der damaligen Zeit von so Melodiekram.
Ja, das kam bei mir erst viel später dann. Damals mochte ich das auch raw und so, ne? Und
ich fand's schon cool, aber komischerweise, heute ist das natürlich nochmal wieder ein ganz anderer Vibe. Aber zu der Zeit, wenn du ja, sag ich jetzt mal, ich glaube, das ist bei jedem von uns allen so. Wenn du jung bist, das ist genauso mit dem Skateboarding oder so, habe ich gestern erst wieder so einen Podcast gesehen, haben sie gesagt, da bist du dann als 35-Jähriger, kommst du plötzlich auf diese Animal Chin Videos und sowas, also die Videos der 80er. Als Kind, wenn du es anfängst, die ersten 3, 4, 5 Jahre, da wirkt es für dich, da willst du das gar nicht wissen, du willst im Impuls der Zeit sein, so, ja. Ne? Und ich finde das immer voll spannend und damals hat mich zum Beispiel auch so diese Warren G Sound, das ist ja fetter Hip-Hop, so, weißt du, was ich meine? Aber ich fand es zum Teil durch die Claps oder durch diese super bassigen Clap-Dinger, also diese Disco-Snare eigentlich, wenn man so will, durch die fand ich den Sound manchmal dann einfach so ein bisschen zu, ja, so nervig irgendwie, ich weiß nicht. Es hatte aber echt immer bei mir persönlich, ich glaube, das geht vielen Menschen so und das geben wir alle nicht zu, dass das immer ganz oft was damit zu tun hat, mit wem man zum Teil rumhängt oder wer so eine Musik hört. Und ich hatte so 2, 3 Jungs, die waren halt irgendwie schon ein bisschen cool, aber ich war nicht so dicke mit denen und die haben so mehr so West Coast gehört. Und die haben das aber auch immer so über den anderen Scheiß drüber gestellt, ne? Also über East Coast Hip-Hop und so und immer so dieser Kampf zwischen denen. Und weil die das dann gemacht haben, war ich dann automatisch schon so ein bisschen Weil einfach ein paar Leute das, was ich sehr gerne habe, angekreidet haben und mir dann ihre Seite gezeigt haben und plötzlich waren ihre Seite wie so, ich will die gar nicht wissen. Und ich finde, das ging uns Hip-Hop und vor allem, also mir ging das voll oft so. Ich habe das erst jetzt herausgefunden, wie hart engstirnig eigentlich man ist. Zum Glück auch, weil dadurch bleibst du ja in einer bestimmten Lane. Das bringt ja nichts, wenn du, keine Ahnung, du willst Fußballspieler werden, aber versuchst alle Positionen zu spielen. Dann wirst du wahrscheinlich nicht der beste Abwehrspieler oder der beste Stürmer oder der beste, ne? Und so ähnlich finde ich es einerseits manchmal ganz gut, andererseits natürlich auch ein bisschen naiv und jung, aber das ist auch voll okay. Ich meine, wann haben wir denn angefangen damit, ne? Und bei mir kam der erste Beat mit 13, so, weißt du, habe ich den ersten Beat am Computer gebaut. Ich habe einen Hip-Hop-Beat gebaut, ne? So mit 13, so. Davor habe ich ein bisschen gemalt und ich hatte Interesse und ich habe gerade Skateboarding angefangen und so, aber ich habe keinen Plan gehabt, ne? Und es gab's im Fernsehen und ein Kumpel sagt, ey, kannst du mal einen Beat bauen und so? Und ich mache einen und der flippt voll aus und sagt, Killa, da, hier, rap mal die ersten Zeilen von mir und zurück, so kam das und plötzlich war ich so, boah. Ne, und dann fängst du deinen Film da an. Dann hast du die Älteren, die sagen, boah, nee, Mann, die Firma geht gar nicht. Und dann hatten wir früher, er hatte eine CD von der Firma gekauft, der Homie, der mich zum Hip-Hop gebracht hat. Und nach einem gefühlten halben Jahr fand er die, weil er wahrscheinlich woanders gehört hat, dass die Wax sind oder so, hat er das dann so, weißt du, so zelebriert und so. Ich möchte jetzt nicht die Firma kritisieren, so. Das ist jetzt hier kein Diss gegen die Firma. Sondern damals war das halt wirklich so, als Junge, da hast du dann so eine CD und irgendwie, und mein Kumpel macht daraus so ein, ich glaube, bemalt hatten sie auf jeden Fall erstmal, dann haben wir sie, glaube ich, auch noch verkratzt irgendwie und dann haben wir sie auch noch angezündet oder so, weißt du? Also es gab da ja schon so wahnsinnige Rituale, weshalb
war
man
das
dann
nach,
so
das war dann, war das dann nach die eine oder was, oder war das schon vorher? Es gab doch diesen extrem wacken
Song. Es war das Album. Es war das Album.
Aber das Album mit dieser Single drauf?
Ich glaube, es war da, wo Bermuda-Dreieck und so drauf waren. Ich fand den Song ja noch cool. Also Bermuda-Dreieck fand ich voll nice. Vor allem den Beat fand ich ziemlich geil. Ich fand die Idee von dem Track auch ziemlich cool damals. Als ich mir das heute mal irgendwann wieder reingezogen habe, da kommt man natürlich mal kurz einen sentimentalen Flavor, aber verstehe schon auch, warum da jetzt nicht mehr passiert ist irgendwo. Also nicht jetzt die Firma, aber wie gesagt, alles cool. Ich mag die Leute, das ist alles in Ordnung, gar kein Stress, Tatwaffe und Co. Wirklich alles Respekt so. Aber ich hatte damals, hatten wir halt einfach so, ne, da bist du dann so 13, 14, 15 und fängst plötzlich an so, geht gar nicht, die gehen nicht. Und dann war ja auch so Anti-Berlin-Film und Anti-Hamburg, alles so Norden, weißt du, so, wir waren gerade mal so, Stuttgart, München war noch okay, so. Man ist halt jung, weißt du, und man ist dann mitten in den 90ern, du breakst, du fährst rum, du bist am Malen, du hast so voll die, ganz viel so Input, ne, und dann entwickelt sich das halt irgendwie so, dein Geschmack und du bist dann halt irgendwie so eine bestimmte Eigenschaft. Und ja, ey, ich hatte zum Glück nie so krass nach außen unbedingt das alles so, ich musste mich jetzt damit nicht irgendwie mein Leben danach orientieren, dass ich jetzt ständig Leuten sagen muss, das ist wack, sondern ich habe das Gegenteil von gemacht, ich habe einfach nur versucht, geile Musik zu hören, so oft wie es geht und die Plätze und die Orte, an denen ich beschissene Musik höre, einfach zu vermeiden, so, weißt du, da muss ich da auch nicht hin, später in Großraumdiskotheken bin ich halt nicht mehr hin, weil mir hat's einfach nicht gefallen, absolut nicht. Mir hat die Action nicht gefallen, mir hat nicht gefallen, dass es theoretisch nur um Girls geht und die Musik dann auch und der ganzen Attitude, also geht man da halt nicht mehr hin und so bleibt man ja dann in seiner Lane. Heutzutage bist du ja dadurch irgendwie gefühlt voll verbohrt und hängen geblieben und so. Aber früher war das halt so, warum soll ich denn auf einer Party oder irgendwo mitmachen, wo ich mich nicht wohlfühle? Und ich glaube, in diesem Instagram so, in diesem Schulhof für alle, kommt dieser Konflikt tagtäglich mit jeder Minute irgendwie zusammen und es turnt ja auch irgendwie voll ab. Also ich war da immer so jemand, den das alles nie so richtig interessiert hat und schlussendlich mehr oder weniger ist jetzt, um zurück auch zu Temple zu Boom zu kommen, ist halt so diese Essenz, etwas zu finden, was man so genial findet. Aber, und das ist auch so eine Sache, ich bin zwar Hip-Hop-Fan, aber nie, ich bin nie richtig Fan gewesen. Also Fan-Stan so. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, von dem ersten Moment, wo ich einen Beat mache und wo mein Kumpel mir sagt, yo, das Ding ist krass, ab dem Moment war für mich klar, ich will einer von denen sein. Ich will nicht alle anhimmeln und sondern ich habe mich sofort so getriggert gefühlt so und sofort immer, auch wenn ich der kleinste Pisser der Welt war, mit einem Beat vielleicht oder so, habe ich mich trotzdem schon so neben die versucht zu stellen in meinem Kopf. Und so, weißt du, dann fängst du deinen Film an und dann gehst du auf Konzert und denkst, boah, wenn hier ein, den ganzen Abend, du passt das ganze Konzert, verpasst du im Kopf, Weil du die ganze Zeit denkst, Mann, lass doch nur ein Beat von mir hier spielen. Lass doch nur ein Beat, ich will die Leute reagieren sehen. Bitte, Mann. Ey, und so. Also ich hat's wirklich, ich war schon immer so auf diesem, ich will das. Ich will das unbedingt. Ich will es ums Verrecken, Mann. So.
Was ich bei dir halt krass finde, ist, dass es gibt so bei ganz vielen Produzenten hast du im Prinzip so eine, da kannst du so in deren Legacy kannst du so nachhören, was gerade zu der Zeit irgendwie so der Puls der Zeit gewesen ist, ne? Und dann haben die da ihren eigenen Swag davon so, aber die haben zumindest am Anfang ihrer Karriere gibt's so einen Moment oder gibt's so einen Zeitraum, wo das so mit dem Zeitgeist mitgeht, was völlig legitim und cool ist. Und dann irgendwann, wenn sie ein bisschen länger dabei sind, dann gibt's irgendwann so einen Punkt, wo man dann sagt, ah, okay, das ist jetzt das, was die wirklich machen wollen und das ist das, was sie dann auch so durchziehen. Bei dir habe ich das Gefühl von den ersten Veröffentlichungen an und natürlich liegt davor noch eine Zeit, die jetzt, wo es keine Veröffentlichung gab und wo das vielleicht passiert ist. Aber du bist tatsächlich jemand, der sozusagen in das Game rein ist und mit einem Sound um die Ecke gekommen ist, nämlich, wie nennst du ihn? Futuristic Boom Bap oder
Oldschool Future.
Oldschool Future, genau, das war ja sozusagen auch der Name der Platte damals dann.
Retro Boom Bap.
auf jeden Fall.
Geile Musik.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ein ganz gewisser Stil.
Die Leute brauchen das.
Und für den stehst du halt wie in Deutschland, glaube ich, kein anderer so. Ne? Und es ist tatsächlich etwas, was sich im Prinzip durch jede VÖ von dir durchzieht, so, da findest du jetzt nicht irgendwie zwischendurch mal total den Trap-Banger oder irgendwie was, was so völlig artfremd wäre. Und das finde ich auf jeden Fall etwas, was man natürlich allen jungen Produzenten auch nur mitgeben kann, so, dass das auf jeden Fall etwas ist, was dir natürlich wahnsinnig hilft in deiner Marken.
Genau, der Trademark.
In deinem Trademark so, ne? Weil ich glaube, dass dich viel mehr Leute Figo Brazlovic kennen, als jetzt vielleicht irgendeinen vom Namen her, als vielleicht einen Produzenten, der viel, viel
bekanntere
Titel hatte, als du jetzt. Aber der.
Es stimmt aber auch voll. Also
so, und ich habe das in der Zeit lang. Es hat halt was damit zu tun, dass du dir halt deine Nische gesucht hast und sozusagen dann einfach gesagt hast, das ist das, was ich mache. Ist das, deswegen jetzt die Frage, war das eine bewusste Entscheidung? Nee. Oder war das einfach was, weil du sagst, ey, irgendwie das alles andere finde ich spannend, aber irgendwie komme ich dann doch immer zu diesem einen Sound, der das für mich ist.
Es sind so, ich liebe ja Unkonventionalitäten. Das heißt, ich mag es voll, wenn mein Hirn plötzlich sich einen eigenen Film erschafft, einen eigenen Welt, so, der mir so eine Art geile Erklärung gibt für das, was ich hier gerade tue. Das kann wirklich, ich erfinde mir das halt, ne? Stell dir vor, was ich soundtechnisch bei mir zum Beispiel, um das mal ganz kurz einmal anzureißen, habe ich nie erzählt, aber wo so Soundinspiration unglaublich herkommen ist, Trip-Hop und House, Techno-House. Da merkst du, wenn du Oldschool Future hörst, die ganzen Synthes immer auf die Achtelnoten, ding, 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 und solche Sachen, ne? So Frequenzen, das sind Sachen, die machst du im Boom-Bap eigentlich nicht, ne? Dann kommt es natürlich dazu, dass ich unglaublich in dieses Drum-Game eingestiegen bin. Das heißt, ich wollte immer schon versuchen, dass ich Drum-Loops habe, die ich selber kreiere, wo Leute sagen, ich kenne das oder so. Und dabei ist es nicht so. Ja, das mal so, das sind so die Herangehensweisen. So diese zwei Komponenten, wo ich sage, okay, ist dieses etwas hausige, aber auch trip-hoppige, ne, so dieses gefilterte und so halt, wie diese beiden Musikgenres sind und dann aber mit dem Smack von diesem Hip-Hop. Und dabei halt dieses Drum-Game zu dominieren. So, das war immer so mein Ding. Und das macht mir so viel Spaß, dass ich das Gefühl habe, ich bin da noch lange nicht an einem Punkt angekommen, an dem ich irgendwie nach 27 Jahren jetzt Beats bauen, dass mir das langweilig ist. Ich denke ja auch nicht nach, wenn ich Mucke mache. Ich denke nicht nach, ich sage es nicht so, ja, ich habe Bock heute auf einen Uptempo-Track und sowas. Oder ich mache heute mal einen Trap-Beat oder so. Wenn ein Trap-Beat entstehen würde, würde er entstehen, weil er entsteht. So, und bisher war die Idee noch nie da, so dass ich das Gefühl hatte, ja, okay, ich mach gerade, kann ich dir verraten, mit Galf-Songs, die sind kein Trap, absolut nicht, aber sie sind langsamer und so, es ist auch kein Westside-Gun-Kram. Ich würde behaupten, da habe ich auch noch mal so ein bisschen wieder was Eigenes, weil ich habe ja auf dem Computer auch wahnsinnig viel Musik sitzen und liegen,
die ich nicht veröffentlicht habe. Aber machst du denn, also bleiben wir jetzt mal bei dieser Trap-Boom-Bap-Ecke, so, ne, weil das natürlich immer so schön polarisierend ist. Aber gibt es denn von dir tatsächlich so, hast du dich schon hingesetzt und hast gesagt, so, ich mache jetzt mal hier 100...
habe ich noch nicht gemacht. Weißt du, warum?
Ja.
Ich bin da jetzt mal sehr... da kann ich mir jetzt Arroganz auslegen. Aber wenn ich den Scheiß machen würde, Bruder, dann würde ich da reinbatzen, Alter. Dann würde ich da, also glaub mir, ich habe Ideen, ich höre die Scheiße so lang schon. Ja, ich weiß, was funktioniert. Aber ich wüsste auch und ich höre und ich sehe, ich denke mir die ganze Zeit, warum machen die das nicht? Ich tue es aktuell nicht, weil es mich nicht reizt. Weil ich irgendwie nicht so das Gefühl habe, es würde mich anstrengen, jetzt sozusagen das zu produzieren, weil wenn ich es produziere, muss es ein bisschen eine andere Form von, da muss ich Kompromisse eingehen. Also ich würde soundtechnisch nicht einen Kompromiss eingehen, aber ich müsste Arrangement-Kompromisse eingehen und die Arrangements der aktuellen Zeit taugen mir halt nicht. Mir taugt nicht, dass ein Song 1,5 Minuten lang ist und dreimal ich finde das irgendwie, das ist so, das ist nicht mein Skit für mich. So, für viel Musik ist less than a skit und ich glaube einfach, das Potenzial von Trap ist, bei manchen Künstlern wird das ausgeschöpft und bei 99% halt nicht. Und deswegen ist das Genre mir immer noch zu lame, weil es gibt nicht wie damals bei Hip-Hop so 800 crazy Crews, Alter, wo ich denke, wah! So, es möchte mich jetzt von was anderen überzeugen, weil jeder hat eine eigene Geschmacksgeschichte, aber für mich ist es so, dass ich die nicht finde. Es gibt eine Handvoll Künstler und jetzt seit ein paar Jahren haben wir sowieso in Amerika oder weltweit diese, es sind immer nur noch die Riris, die Drachens und die die Lamaris und immer, seit 15 Jahren hast du keine anderen Großkünstler und dazwischen poppen immer wieder mal so 3 oder 4 hoch so und es ist so ein bisschen alles ein bisschen zu lame, es ist so eine richtig, ist Disco, Alter, es ist wie Disco-Zeit. Ich sag das immer wieder, ich vergleiche die Trap-Zeit mit der Disco-Zeit, wo Prinzip, weil du auf Trap, Digga, jeder Country-Sänger hat irgendwo die Trap-Hat drin. In seinen Tracks und so. In jedem Genre hast du das in den letzten 10 Jahren mindestens gehört. Und das war genauso, als The Clash oder solche Bands plötzlich Disco-Hits machen, ja. Weil einfach die Zeit so, das musste man dann plötzlich tun, weißt du? Weil sonst war man einfach nicht mehr auf der Plattform zu der Zeit. Du bist in keinem Club der Welt gelaufen. Wer hat sich für dich interessiert, wenn du keinen Disco-Hit hattest? Ne? Und ähnlich ist es doch heute auch. Sagen wir doch mal ehrlich, die meisten Menschen machen nicht Trap, weil sie es wirklich feiern, sondern weil sie gerne dabei sein möchten und so. Und so hört sich die Musik halt für mich voll oft an. Deswegen ist das Genre für mich ein bisschen noch immer uninteressant. Ich mache wahrscheinlich Trap, wenn es voll aus ist. Weil ich habe ja auch wieder mit 1994er Beats angefangen, als Diller in war, weißt du? Ja. So als der Swing voll krass war und so Lo-Fi und so. Und plötzlich gehe ich zurück und sag, na man, so weißt du, so solche Sachen, so MC Solar, ja. Diese alten mega fetten Beats, ein bisschen Public Enemy, mehrere Samples übereinander und einfach so ein bisschen anders abdrehen. Plus halt dann irgendwie sagen, okay, 1:1 wie früher will ich es auch nicht. MPC habe ich zwar, nütze ich nicht. Sondern es ist alles einfach nur eine Designfrage von mir mit meiner Maus und meinem Keyboard mittlerweile. Früher habe ich auch viel, viel mehr eingespielt. Basslines und so weiter spiele ich natürlich ein und so, aber mittlerweile habe ich die Idee und ich lege vor, ich mach und ich will mich nicht aufhalten durch MIDI-Programming oder sowas, weißt du? Mhm. Das ist irgendwie so, über die Jahre willst du ein bisschen, damit mir der Spaß nicht verloren geht, versuche ich mich immer wieder so mit meiner Methode irgendwie im Prinzip neu zu erfinden, wie ich einen Beat mache. Auch wenn der Beat nachher gefühlt von so die gleiche Herangehensweise hat im Sounddesign oder whatever, ist es trotzdem eine ganz andere Herangehensweise, wie ich ihn gebaut habe, weißt du? So gefühlt alle 6 Monate.
Ja. Ist auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall dieser These mit der Disco-Musik kann ich auf jeden Fall was abgewinnen, ja.
Ja, es ist übertrieben gesagt, ich möchte es nicht alle Leute.
Nein, aber es ist tatsächlich so, aber es ist tatsächlich so, dass tatsächlich jeder da gerade, jeder Popkünstler und auch jede Rockband, irgendwie Popband, irgendwie da auch dieses Sounddesign übernimmt. Ne? Du hast 808s mittlerweile irgendwo relativ bei jeder Produktion irgendwie mit drin. Du hast diese typische Trap-Hi-Hat, so die ist natürlich auch irgendwie drin. Und wenn es nur die kurzen Dinger irgendwo sind und so, ne? Es ist immer irgendwo drin. Und auch so diese 808 Snare und so, die überall drin ist.
Hast du schon mal einen geschaffelten 808, also so ein J Dilla Swing 808 Beat gehört?
Ich habe tatsächlich gerade einen gemacht, ja. So.
Siehst du, also es gibt wenig, ne? Also es auch gibt, da.
Es ist
zu überquantisiert, Bro. Quantisierte Mucke, wir wissen doch alle, das ist genauso mit Techno. Guck mal, Trap, um nochmal dahin zu kommen, sorry, ich möchte jetzt hier nicht rummeckern, ich bin kein Diss, ich will auch nicht, dass mich, mir können Leute mit mir schreiben, was sie wollen. Aber das ist ja meine Ansicht so. Und ich für mich ist so, guck mal, Trap funktioniert extrem gut weltweit, weil weltweit der Four-to-the-Floor-Sound 130 BPM etwa, ja, angesagt ist. Dazu kann jeder sich bewegen. Bei 100 BPM musst du funky dancen. Bei 90 ist es schon wieder ein bisschen anders so, ja. Das sind ganz andere Rhythms. Und bei 130 beziehungsweise dann 75 beziehungsweise 65, nicht 175, aber 65, 70 BPM, wo man dann bei Trap ist, hast du die Halftime von Four to the Floor. Wie einfach ist es, einen Disco oder einen Techno-Set zu machen, ein House-Set und dabei einen Trap-Track reinzuhauen, der trotzdem im gleichen...
Ja, klar.
Weißt du, so?
Genau.
Und deswegen funktioniert das meiner Meinung nach so extrem gut. Du sprichst natürlich, ist das ja auch logisch für die Industrie, für den Markt, die Leute so abzuholen irgendwo oder auch, ja, machen halt, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass es halt auch, ja, sehr gut funktioniert, weil es eben zum Beispiel diese sehr gleiche BPM hat, nur auf Halftime. Aber Halftime bedeutet ja nicht, dass es ist ja nur anders, wie du dich anders, dass die Snare halt so tut.
Ja, aber der Bewegungsmove bleibt der gleiche. Genau.
Der Bewegungsmove, boom, boom, genau. Boom, boom, ja. Boom, boom, boom.
Genau. Du machst halt aus den Vierteln, machst du halt Achtel, aber am Ende des Tages ist es trotzdem...
Und dann hast du halt dieses boom, boom, boom. Ja, und deswegen funktioniert das so. Erzählt mir, was ihr wollt. Die meisten Menschen, die so ein bisschen nicht so richtig wissen, was sie mögen und so, dann sind es so elektronische Sounds. Da kriegst du jeden zweiten Techno-Head gefühlt dafür, dass der sich irgendwie dafür eher noch interessiert, als wenn du mit einer Blues-Ballade um die Ecke kommst.
Ja, voll.
Ist ja ganz klar.
Ja, voll.
Und ich verstehe das auch. Und deswegen hasse ich das alles nicht. Ich verstehe es halt. Aber wenn ich jetzt anfange, darüber mit jemandem zu diskutieren oder zu reden und was ich davon halte und so, dann sage ich, ich habe meine Meinung, wie ich es finde, aber und mich kann auch keiner überzeugen davon. Ich finde, es ist legitim, es ist alles gut, wie es ist. Es gibt wahnsinnig gute Produzenten, die diesen Sound wirklich gut machen und auch Leute, die es, wenn ich allein schon die ganzen London-Grime-Version davon denke, das taugt mir schon auch so, weißt du? Ich kann mir das nicht von morgens bis abends reinziehen, weil es mir auch teilweise dann wieder zu aggressiv ist oder zu... Ne? Aber Inhalt der Musik müssen wir eh nicht streiten. Auf der einen Seite gibt's halt so viel wahrscheinlich, wie es früher nie gegeben hatte, und auf der anderen Seite aber gibt's halt auch so viel Ramsch oder Zeugs und Aggressivität, die ich auch nicht brauchen kann. So, aber das liegt ja einfach am eigenen Gemüt, denke ich.
Ja,
aber wenn ich sage, so wenn ich dieses Genre jemals oder eines dieser Genre jemals angreife, dann würde ich es auch so gerne so angreifen wollen mit diesem Smack und einem Trademark irgendwo, dass ich sage, yo. Weil sonst bringt mir das gar nichts. Sonst, das ist der Grund, warum ich es nicht mache. Es würde mich aufgrund dessen nicht reizen, wenn ich da nicht meinen eigenen Trademark einfach draus machen kann. Und das, aktuell empfinde ich es halt auch einfach nicht. Ich habe schon aus Spaß mal in diesem Tempo, in dieser Art mal irgendwas gemacht, weil ich vorher erzählt habe, mit Galf mache ich gerade ein paar Dinge auch, wo ich weiß, der steht ja auch drauf und es steht ihm gut und so, aber ich habe ja auch andere Ideen von anderen Musikstyles in diesen Tempis, ja, die jetzt nicht direkt gleich durch eine irgendwie so kommen müssen, sondern die auch mal einfach ja so sein können. Aber es ist trotzdem der gleiche Bounce, je nachdem, wer drüber geht und wie du das Ding nimmst halt, ne? Ich würde halt sagen, das ist immer so eine Geschmacksfrage. Wenn du mich natürlich fragst, ich denke, ich brauche es nicht machen. Ich denke, es wäre absurd in der jetzigen Zeit, vor allem nach so vielen Jahren jetzt, wenn ich mit einem Trap-Album rumkomme. So, warum? So, dann würden mich die meisten meiner Fans dafür hassen. Ja, bin ich mir sicher. Weil ich habe natürlich bestimmt einige Hardliner sozusagen.
Ja klar, ja. Das ist ja das, was ich meine. Ne? Du machst dir halt den Trademark auf, dafür kaufen dann Leute vielleicht auch ungehört Sachen direkt in die Plattensammlung rein. Und dann ist man halt auch so ein bisschen wahrscheinlich, ich übertreibe jetzt in Spitze zu, ne? Sklave seiner eigenen Trademark so ein bisschen, weil man dann dem ja auch irgendwie gerecht werden muss. Das hat ja im Prinzip jeder Künstler hat das Problem, also vor allen Dingen ausübende Künstler im Sinne von Rapper.
Aber da muss ich sagen, da verstehe ich so, was du meinst. Aber ich behaupte jetzt auch, dass wenn ich arbeite zum Beispiel mit einer BPM-Range von ungefähr 40 BPM. in between. Mhm. So, viele Künstler arbeiten mit 5 maximal, 5 BPM Range in between. Das heißt, ich habe Beats, die sind 73, ja, so Veröffentlichungen wie bei DLG über Universal damals, da sind einige Beats drauf, die sind auch vom Style her, wenn du das hörst, denkst du, hör, ist viel gut? Ja, es ist viel gut. Und gleichzeitig wiederum habe ich dann so Abtempo-Kram, noch nicht jetzt so viel davon, auch vielleicht jetzt aktuell released. Ich weiß ja, was ich auf der Platte habe, so auf dem Rechner. Ja, auf einigen Projekten, aber ich variiere doch schon sehr mit meinen Tempis auf meinen Alben. So, wenn du jetzt zum Beispiel Atemporal so eine Song nimmst von dem Figo Pachi Yusuf Album, das Ding ist so slow, das sind glaube ich 73 BPM und es trotzdem noch versucht auf Boom Bap zu machen, weißt du, ich meine?
Ja, aber es bleibt ja immer in diesem Gefühl, ja, weil ja, in der Soundästhetik, weil das ja dein Ding ist. Das ist auch total
genau,
gut.
Genau, also das wäre genauso, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt bei Alchemist, wenn der jetzt plötzlich anfängt, ja, keine Ahnung, was zu bauen, so Zeug, wo Abtempo-Kram, wo du denkst, das ist überhaupt nicht Alchemist. So ist. Also ich weiß schon, was du meinst, so, und ich finde es aber auch gut, weil ich will ja auch irgendwo ein Stück weit zugehörig sein und für etwas erkannt werden. Ich möchte nicht dieser ey, geil, ich bin der Dienstleister-Typ. Ich will kein Dienstleister total. Sein. Nein, Dienstleister-Produzenten total. Für mich kann man machen, ist aber voll nicht meine Welt so. Ich bestimme lieber selber und bin dann auch lieber in so einer Nische und weiß dann auch um diese Leute. Vor allem die Leute wissen halt, was du machst. Weil ganz oft trifft man ja heutzutage Menschen, die sich ja musikalisch für nichts mehr interessieren. Die sagen, ja, ich höre alles.
Ja, ja, das so. Ist der beste
Also Leute, Musik die Geschmack. Nicht mal mehr irgendwie eine Diskussion anfangen kannst, warum du jetzt Hip-Hop bist und der, die haben gar keine Seite. Du bist wie so voll lost eigentlich. Wie so, so was, ich kann ja gar nicht diskutieren mit dir jetzt so. Was ist denn das? Ja, ich höre alles.
Ich finde das auch sehr schwer, wenn Leute, also ich finde Leute, die so einen Musikgeschmack haben, der heißt, ich mag alles, ist auf jeden Fall, sind so Leute, wo ich das Gefühl habe, schwierig mit denen irgendwie so zusammenzukommen. Das ist irgendwie
die Fahnen nach Windrichtung drehen, weißt du, so, das war noch nie mein Ding.
Ja, weiß ich gar nicht, aber so das zeigt ja, dass du dich auch gar nicht für Musik wirklich interessierst. So, ne? Also, dass Musik bei dir nicht das hervorruft, was es vielleicht bei mir oder dir oder ganz vielen anderen hervorruft, sondern es ist halt so ein Geräusch, was nebenher läuft, was man irgendwie, was bitte mal nicht stören soll, aber mehr halt auch nicht. Und das sind ja Leute, die sagen, ich höre alles. Und dann gibt's die Leute, die sagen, ich höre alles, weil sie Musik total geil finden und sich für alles interessieren. Das ist aber was anderes. Das meinen die Leute damit aber nicht.
Ja, das ist
nicht,
was ganz anderes.
Sondern das sind so aber Leute, genau, die halt einfach für die Radioprogrammierer bei großen Radiosendern da sind und quasi alle Songs auf Abschaltfaktoren prüfen und für die ist dann diese Musik. So, wenn du, ich habe letztens echt mal wieder so eine halbe, dreiviertel Stunde am Stück so Formatradio gehört, ne? Das macht ja heutzutage wirklich fast gar keiner mehr, aber bei mir waren hier die Handwerker da und die hören noch Formatradio, weil die quasi noch mit ihrer Bluetooth-Box da sitzen und irgendwie, und dann hörst du diese Musik und du denkst, krass, Alter, das ist wirklich einfach nur da, damit die Oma beim Bügeln nicht stört. Es muss gute Laune machen, so, ne? Also das sind die Punkte, es muss gute Laune machen und es darf irgendwie nicht störend sein. Und das ist dann so ein Musikgeschmack, den finde ich halt, das ist ja klar, wenn du den ganzen Tag so eine Musik hörst, ist ja klar, dass du sagst, ich höre alles, weil du einfach,
das sind aber auch die
sind
Menschen,
ja keine echten
aber auch
die Emotionen, Menschen. die da transportiert werden. So, das ist ja schon quasi häppchengerechte flachgelegte Emotion, die dir quasi präsentiert wird, die bitte keine Peaks hat, sondern die einfach nur so eine grundlegende guten Vibe macht. So, irgendwie.
Weißt
aber
du,
nicht
was
wirklich
ich sowas immer vergleiche? Es ist ein ekliger Vergleich, aber das ist immer so der Vergleich mit, als die Deutschen damals gesagt haben, ja, wir wussten nicht. Das ist die gleiche Energie, Bro. Die gleiche, so, da ist, steckt was für mich dahinter. So dieses, ja, keine Ahnung, so Musik, ja, gibt's da Untergrund, ja, wieso? Da gibt's dann Menschen, weißt du, da hat man schon so Talks gehabt in seinen 27 Jahren mit solchen Menschen auch, wo es dann ist, ja, aber hä? Ja, wieso machst du dann Musik, die eben nicht im Radio populär läuft? Ist doch voll blöd, hä? Also Leute, die es gar nicht raffen, weißt du, ich meine, die auch gar nicht verstehen, also wo dann so eine ähnliche Energie wie, ja, das hat mir ja niemand gesagt, dass es so etwas gibt. Wie, da gibt es noch einen Untergrund? da gibt's noch so auf die Art so, haben wir nicht gewusst. Haben wir nicht mitgekriegt. Und so eine ähnliche so Engstirnigkeit, so ich gehe zum Job und bla. Und diese Leute sind aber gefährlich, weil diese Leute sind die, die zum Beispiel, ich habe heute Morgen, da habe ich mich so aufgeregt heute Morgen, hat irgend so ein Macko, Alter, der, wo dann, wenn du auf seine Seite gehst, siehst du dann, dass der dann so, der hat so ein Video hochgeladen, wo so Girls, Paris, Eiffelturm, so Frauen, die so Fotos ziehen und auf einmal switcht es zu so schwarz-weiß mit so einem, diesen dubsteppigen und dann kommt so Boys und dann siehst du Adolf vom Eiffelturm aus der gleichen Sicht und dann ist das Video, fängt es wieder von vorne an, ne? Boah, und ich habe mich so aufgeregt und so ein Typ hat dann heute so ein Video zusammengeschnitten und das meine ich damit, wo die Leute, diese Leute, die dann immer so dieses, die dann so häppchenmäßig da auf alles springen und sagen, oh ja, ich will diese Leute nicht in meinem Land haben. Da haben die da, hat der Typ einfach aus dem Kontext was zusammengerissen, wo er im Prinzip einen Immigranten gefragt hat, hey, wirst du eine deutsche Frau heiraten? Der sagt, ja, na klar, bla und irgendwas. Und dann kommt direkt so ein Schnitt und dann ist es ein Roma-Sinti, der mal in Serbien war, wo der Kontext, ich kenne das Interview, und dann haben sie den einfach nur gesagt, so, ja, in Serbien besser, Frauen, Kinder kann schlagen, in Deutschland kommen immer gleich Polizei. Der hat was ganz anderes gesagt im Kontext, gar nicht auf sich bezogen. Und du liest die Kommentare darunter und sie wird einfach nur kotzübel. So kotzübel, Alter. Kotzeübel. Und es sind eigentlich in der Regel auch für mich genau diese Menschen, die so, die sich von allem, die gar nicht selber denken, die wirklich was sehen und was hören und so. Oh! Ne? Und ähnliches sind das so, das sind so diese ganzen Musik-Heinis auch, die ich gar nicht brauchen kann, weil der ganze Markt zielt natürlich auf solche Leute in erster Linie ab. So, weißt du, was ich meine? Weil das ist dieses Konsumieren, Konsumieren, Konsumieren und es tut nicht weh, ne? Und vielleicht sogar noch beeinflussen. Und das finde ich so ein bisschen so, oh, ich vermische gerade ein paar Dinge einmal irgendwie, aber weißt du, was ich meine? Energetisch gesehen, wo ich dann sage, ja, wir haben das nicht gewusst. So,
weißt du? Aber lass doch
mal.
Ich
bin da hart.
Aber du hast mir gesagt, du willst gerne mal über was reden.
Genau.
Und zwar,
ich wollte auch
das Thema würde ja gut dazu passen. Erzähl doch mal, wie das in Frankreich gelöst ist. Ich weiß, in Frankreich haben die 93, 94 oder so, haben die eine Radioquote eingeführt, ne, wo quasi 40% der Musik französischsprachig sein muss, die im französischen, ist das dann auch so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder gilt das generell auch für Privatradios? Was kann ich mir
irgendwie nicht gilt vorstellen? Für alles. Also so viel ich weiß, gilt das für alles. Das ist die Quote, die ich musste das jetzt mal ganz schnell irgendwie wieder suchen. Ich habe diesen Begriff, ich frage meinen Kumpel jeden Scheißtag. Ja? Ich habe mit Franzosen gerade viel zu tun. Ich bin viel in Paris, mit Parental habe ich gerade ein Album released, ne? Und Alpha Diallo, der ist jemand, der macht so viel Radiokram, ist Journalist in Lyon und der macht Events und alles Mögliche. Und er hat mir eben von dieser ich will es gar nicht jetzt schon wieder sagen, wie es heißt. Auf jeden Fall gibt es eine Agentur in Frankreich, die dafür ausgelegt ist, dass es eben Quotenmusik gibt, ja, dass es eben im Prinzip, dass die Quote in Frankreich angehoben wird, dass nicht nur ausländische, amerikanische Musik im Radio gespielt wird und dass die eigene Musikkultur eigentlich mehr oder weniger dadurch gefördert wird. Also Kultur steht in Frankreich ganz weit oben. Ich bin sehr oft in Frankreich, ich bin sehr oft in Paris zum Beispiel und ich bin jedes Mal erstaunt, auch in anderen Städten und in anderen Ländern, Städten in Frankreich, wie unglaublich krass kulturelle Events dort gefördert werden auf dem größten Mainstream-Level, aber mit super Underground-Culture. Und zum Beispiel, gut, Skateboarding ist nicht mehr Underground-Culture, aber wenn du so in Deutschland, kann man sich einfach nicht vorstellen, in Berlin vor dem Brandenburger Tor, dass da alles gesperrt wird, dass da im Prinzip eine Holzkonstruktion aufgebaut wird, auf die riesengroß ist, wo man im Prinzip alle Berliner Spots nachbaut von früher, die es nicht mehr gibt und da dann einen riesengroßen Skate-Contest organisiert, ja. Das kannst du dir in Berlin einfach nicht vorstellen und Red Bull und so, dass die das dann einfach machen. So, ich will jetzt eigentlich keinen Namen nennen, aber in Frankreich hast du das halt am Stück, am Laufband, am Fließband, weil diese Intermediäre, diese Kulturförderung, die arbeitet halt mit sämtlichen Venues und dem Staat zusammen und die haben dann sozusagen ähnlich, nicht nur für die Radioquote dieses Dings, sondern die haben das auch für Events, für kulturelle Veranstaltungen, für halt ständigen Austausch für diese kulturellen Dinge. Dafür gibt's Geld. Das Geld wird gesammelt und der Staat muss und will das Geld dafür ausgeben. Wir in Deutschland haben gar nichts davon. Wir müssen immer alles selbst organisieren und wenn, dann gibt's vielleicht noch Fördergelder, wo wir alle wissen, wie anstrengend das ist. Dieser Kackstaat.
Aber was ist da jetzt, also das mit der Radioquote, das verstehe ich. Da können wir gleich noch drüber reden, aber ich will erstmal kurz das andere noch verstehen. Also es gibt ja auch in Deutschland Gelder für kulturelle Veranstaltungen zum Beispiel. Ne? Also ich kenne auf jeden Fall diese ganzen Jugendamt geförderten Jams, die es damals irgendwie auch gab. Wie die das dann so, wo ist jetzt der Unterschied da? Also ist es einfacher, die Gelder zu beantragen oder sind einfach die Ideen nur besser, die Leute haben?
Nein, also du musst dir so ein bisschen vorstellen, dass das so ein bisschen so ist. Diese Agentur, nennen wir sie jetzt mal Agentur, ja.
Das ist aber eine staatliche Organisation.
Ja, genau. Okay. Und die hat so viel Macht und Power und die wurde eingesetzt dafür, dass sozusagen die Kommunikation zwischen Künstler, Venue und Staat, sage ich jetzt mal, Geldgeber, dass da es jemand gibt, der sich darum kümmert. Das heißt, in Frankreich zum Beispiel ist diese Agentur mit sämtlichen Venues verknüpft. Diese Venues sind in der Regel alle bei denen angemeldet, weil es ja Geld gibt. Ja, wenn du das nicht hast, kannst du, glaube ich, auch viel weniger, das ist wie so eine Vereinskultur, wo du dann, wenn du nicht im Verein bist, hast du es halt irgendwie viel schwieriger, Veranstaltungen zu machen. Mhm. Weil die meisten Venues werden dann dir richtig viel Geld entziehen oder irgendwas, während sie von dieser Intermission für andere Events dann wiederum Geld bekommen. Das heißt, du musst es sozusagen ein bisschen nachvollziehen können, dass es im Endeffekt so ist, dass diese Agentur einfach dafür sorgt, dass in Frankreich halt nicht ausländische Musik oder amerikanische Musik die Überhand genommen hat, sondern dass im Prinzip Künstler wie DJs und sämtliche Leute, die halt innerhalb von, ich glaube, es sind 11 Monate Zeitraum. Sagen wir, du willst dich bewerben, hast du 11 Monate Zeit. In diesen 11 Monaten musst du eine gewisse Anzahl an Arbeit, an Jobs sozusagen ranziehen, wo du eine Rechnung dafür hast. Diese Rechnung wird nachher oder dein Durchschnittsgehalt sozusagen, was du da verdient hast, wird dir, wenn du dann angenommen wirst, wird dir dann sozusagen in den nächsten 11 Monaten, wird dir der Durchschnitt davon pro Monat bezahlt. Das heißt, wenn du über so einen Mindestlohn gekommen bist, den es in Frankreich mittlerweile auch gibt, dann kriegst du das, was du halt verdienst. Wenn du unter diesem Mindestlohn bist, bekommst du diesen Mindestlohn monatlich und Krankenkasse wird bezahlt. Das heißt,
also so ein bisschen wie die KSK bei uns, aber quasi noch mit einer Arbeitslosenversicherung. Jetzt kurz noch die Frage. Und du kriegst dieses Geld aber dann direkt ausgezahlt oder nur für den Fall, dass du dann weniger verdienst?
Nein, das ist dein Monatsding. Das ist deine, du bekommst, wenn du dich, du bewirbst dich bei denen, du kannst es auch ohne die machen in Frankreich, es geht auch ohne, nur hast du es dann halt schwieriger. Weil nämlich die meisten Venues mit denen zusammenarbeiten. Das heißt, die Venues sorgen dafür, wenn du bei denen jetzt in diesem Programm bist, dann wollen die natürlich, dass du auch genug Shows bekommst. Das heißt, diese Agentur ist mit allen Venues vernetzt und bestimmt dann auch sozusagen, also es ist dann fast schon so, als muss dann eine gewisse Quote erfüllt werden, wenn diese Venue, nämlich die müssen nämlich dann auch bestimmte Dinge machen, genauso wie Künstler, die dann auch wieder was erfüllen müssen, nämlich im nächsten Jahr weiterhin ein Minimum an Shows bekommen, damit man überhaupt relevant ist. Mhm. Du musst also eine Relevanz zeigen und wenn du, sobald die Relevanz am Start ist, wirst du wie ein Arbeitnehmer behandelt. Verstehst, du kriegst halt sozusagen, das ist dann dein Job und du bekommst dann in Zukunft, wenn du eine Show hast, sagen wir mal, ich sag mal das Beispiel, sagen wir, du hast eine Show, wo sie dir 1.000 Euro anbieten, offiziell, dann bekommst du 500 Euro an dem Abend ausbezahlt, du hast ja einen Monatslohn und bezahlte Krankenkasse und so und du bekommst nochmal 500 Euro, also die Hälfte deiner Gage bekommst du dann auf die Hand und die andere Hälfte wird automatisch zurückgezahlt und somit trägt sich das System.
Okay. Okay, verstehe. Also das ist sozusagen wie eine Art, man könnte sagen, wie so eine Art Arbeitslosenversicherung, die du quasi als Angestellter hast.
Genau.
Also das ist so eine Ausfall.
Arbeitsvermittlung würde ich es eher sagen.
Naja, ist eine Ausfall. Also du gibst ja was ab, das wird quasi angespart, also von deiner Gage, das wird angespart und für den Fall, dass du sozusagen dann irgendwie mal in diesem Jahr oder in dem Monat mal kein Geld hast, hast du trotzdem dein Arbeitslosengeld,
du bekommst das.
Du kriegst es dann sozusagen.
Du hast das ja so oder so monatlich. Das heißt, du bewirbst
aber
dich
du
bei der
auch
Sache
was ab
und du bist dadurch dann offiziell ein Künstler, der ja offiziell dann monatlich Geld verdient. Das heißt, du musst es wirklich so sehen. Wir haben hier ganz ehrlich mafiöse Strukturen. Und wir sind hier, auch wenn es hier Geld gibt vom Staat und auch wenn, dann ist es so, da hilft dir keiner, es gibt dir keiner Bescheid, der Staat ruft dich nicht an, der Staat kommt nicht zu irgendwelchen Events, der Staat interessiert sich auch nicht mal dafür, dass wir Hip-Hopper seit Jahren Untergrund-Events machen mit, weißt du, ich meine, so, da gibt's so viele Dinge, die wir überhaupt nicht haben und natürlich gibt's in Frankreich wiederum dann auch wiederum Sachen, die nerven, weil plötzlich musst du alles papierlich oder schriftlich einreichen, das haben wir hier natürlich auf dem Easy-Weg nicht. Nur der Vorteil ist halt am Ende, dass halt wirklich jeder, ich sag das, ich kenne ein paar DJs, Ja, und DJs vor Ort, die auch ganz viel Scratch-Arbeit machen, das heißt, die auf Alben dann scratchen, aber auch auflegen, selbst die haben ja dann innerhalb von 11 Monaten eine bestimmte Anzahl an Rechnungen, können die einreichen und sind dann genauso qualifiziert dafür, monatlich Geld zu bekommen vom Staat, weil du vom Staat als Künstler gefördert und akzeptiert wirst und der Staat sich sozusagen um seine eigenen Künstler kümmert, weil er eben das Entertainment-Business sozusagen mitfördert und das kontrolliert auf eine gewisse Art und Weise, sodass auch wirklich immer was passiert. Und deswegen sind die mit den Venues vernetzt, deswegen sind die mit den Künstlern vernetzt und deswegen haben die auch dieses crazy System. Und deswegen ist es ja auch gut, weil plötzlich hast du Radioquote, jetzt legen die Leute mehr Geld um, mehr Leute hören diese Musik, wenn du ein Konzert das kommen Leute hin, weil man dich kennt. Das sind ganz, ganz natürliche Regularien, die einfach funktionieren und die auch wirklich funktionieren in Frankreich. Und die paar negativen, zum Beispiel werden jetzt nicht extrem viele Künstler aus dem Ausland gebucht. Brauchen die nicht, müssen die nicht, haben ja genug Künstler im eigenen Land, die Geld verdienen wollen. Und als ausländische Künstler ist es dann halt für die Venues manchmal ein bisschen stressig oder beziehungsweise da ist halt dann einfach auch die die greift da halt nicht wirklich, ne? Also du hast dann halt für den Abend kriegen die dann schon ihren Support, weil Eintrittsgeld und weil dies, dann kriegen die dann nochmal. Es ist wahnsinnig, wie viel da halt einfach, was für ein System das halt ist. Und das ist halt ein richtig starkes, starkes System. Die Leute, ich meine, Buba ist da ja auch drin und der verdient dann halt im Monat der hat bestimmt seine nochmal 30-40k von dieser Agentur, weißt du, weil er halt so viel umsetzt und so viel nachweisen kann. Das heißt, der bekommt dann auch seinen Anteil, verstehst du?
Mhm. Aber er gibt auch was ab, ne? Also es muss ja ein solidarisches System.
Genau, er gibt dann halt aber auch richtig viel ab, weil wenn er eine Show bekommt für 20.000, dann gehen 10.000 von seiner Show weg.
Ja. Genau.
Das ist ja der Punkt. Und deswegen trägt sich dieses System irgendwo. Wenn es so wäre, dass der Bube auch nur 100 Euro pro Show zahlt, dann trägt sich das System irgendwann nicht mehr. Das ist ja klar.
Naja, es ist
und das finde ich halt spannend. Also das finde ich für uns, finde ich das spannend.
Okay, lass mich mal ein paar Gedanken dazu loswerden.
Na klar, bitte.
Also ich finde, das hat, die wichtigste Frage dabei ist natürlich, wer ist am Ende der Entscheider darüber, wer in diese Förderung reinkommt und wer nicht? Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Das ist nicht so wie in Deutschland. Das ist so, ganz kurz, da spreche ich kurz rein. Du musst eigentlich nur es gibt ein Limit, es gibt eine gewisse Anforderung und diese Anforderung erfüllen. Und wenn du diese Anforderung erfüllst, läuft dein Antrag.
Okay, das heißt, es geht quasi nur um Relevanz, sprich, du musst nachweisen, du hast so und so viele Konzerte gespielt.
Genau, bist du wirklich Künstler? Hast du 40 Shows in 11 Monaten gespielt? Ja. Wenn ja, dann willkommen, dann ein Antrag wird gestellt.
Okay.
Da ist es nicht wie in Deutschland, dass wir aus von Crackback, sage ich jetzt mal, einen Künstler supporten wollen und Förderung, also ne, oder beziehungsweise Künstler vor, wir haben keine Förderung bis jetzt bekommen, so in keinem Projekt, einfach weil, warum? Keine Ahnung. Sag du mir mal, wieso. Andere Labels, wo Künstler schon Geld haben und dies, das, wieso die alle Förderung bekommen? Also weil die halt irgendeinen Manager haben, der die richtigen Dinge ausfüllt.
Ja, weißt du? Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
Der kotzt mich in Deutschland
so an. Finde ich total legitim, sozusagen darüber nachzudenken, dass man dieses System für alle im Prinzip einführt und damit jeder von diesem System profitiert. Lass uns
weniger Drogengeld im Musikbusiness.
Ja, zum einen das. Und zum anderen hast du auf jeden Fall auch
weniger Depressionen bei den meisten Künstlern.
Auch das, ja, genau. Lass uns kurz über die Radioquote reden und da vielleicht einsteigen und dann sozusagen das größere Pferd da aufzäumen. Ich glaube, so eine Radioquote macht total Sinn in einer gewissen Art und Weise. Weil was ich gerade beobachte, wie gesagt, ich habe lange nicht mehr Radio gehört so extrem, aber wenn ich es mal tue, dann fällt mir auf jeden Fall auf, dass es immer noch weniger deutschsprachige Musik als englischsprachige Musik ist. Wenn man sich aber anguckt, was...
All about hits.
Aber wenn man sich anguckt, wenn du sagst all about the hits, ne? Also ich habe mir jetzt vor dem Podcast mal kurz die Mühe gemacht und hab mal geschaut, was aktuell in den deutschen Charts abgeht. Ne? So, und da gibt's zum Beispiel in den deutschen Single-Charts sind 9 von 20 Songs deutschsprachige Songs. Also die Top 20, davon sind 9 deutschsprachige Songs. Wenn du dir die Alben anguckst, ist noch krasser. Da sind 9 von 10 der Top 10 Alben sind deutsche Künstler und 7 von 10 sind deutschsprachige Musik. So, das ist
aber und da möchte ich kurz einspringen. Digga, ich sag dir ganz ehrlich, die meisten deutschsprachigen Manager und so, und ich kenne viele und ich weiß, wie es läuft, Die wissen halt ganz genau, was für Methoden man abzieht, damit diese, Digga, wir wissen doch seit Jahren, seit 20 Jahren sind Deutschrap-Alben, deutsche Hip-Hop-Alben auf Platz 1 der Charts und sie werden nicht auf Festivals aufgeführt, sie werden nicht im Radio gespielt, das gibt kein Musikvideo im Fernsehen. Das sind Methoden und machen,
ich wollte nur sagen. Nein, du hast völlig recht. Genau dieses Argument bringt man dann und deswegen glaube ich, spiegelt sich all das, diese Relevanz in Verkaufszahlen, spiegelt sich irgendwie noch nicht in diesen Radioinstitutionen wieder. Ne? Dort wird halt immer noch relativ viel auf amerikanische Sachen gesetzt und vor allen Dingen relativ wenig, das hat was mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Formatradio, auf Sachen, die irgendwie störend sind. Und wenn sie deutsche Sachen spielen, dann, das ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel damals so um die 2013, 15 rum, gab es diese Riesenwelle von dieser ganzen deutschsprachigen Popwelle, so Silbermond und Andreas Burani und all das, so alles dieses ganze Zeug, was irgendwie mit diesen Quartengitarren immer so und dann hat da irgendeiner so bedeutungsschwanger und dann gab es dann irgendwie so ein und dann gab es so einen Refrain, der total explodiert. Alles großartig handwerklich, großartig produzierte Musik, weil sie einfach extrem gut geklungen hat, so für die Leute, die das mögen. Aber das war halt auch alles Musik, die immer nach Schema F war, weil sie das im Radio stattgefunden hat. Und lustigerweise sind das natürlich dann auch Riesenhits geworden, weil übers Radio immer noch, damals noch mehr, Hits gebreakt werden. Und da hat sich nichts geändert, dass da irgendwie jetzt, selbst als dann ein Capital Bra kam, und dann kann man das jetzt, kann man musikalisch finden, wie man will, und jetzt, ob das nun musikalisch anspruchsvoll ist. Aber da war das Argument dann von den Radiosendern, nein, das spielen wir auch nicht, weil das sozusagen nicht an unserer Zielgruppe ist. Und das heißt, also dieser Mechanismus funktioniert nicht mehr, dass man sagt, ey, das ist relevant in den Charts, deswegen ist es im Radio.
Das hat in Deutschland noch nie funktioniert.
Doch, das hat früher wunderbar funktioniert. Vom Streaming hat das wunderbar funktioniert, ganz ehrlich.
Ich spreche jetzt wieder aus meinem eigenen Ego. Dann hat das nur funktioniert, weil da drüben in Berlin irgendwelche Leute gesessen haben, die dafür gesorgt haben, dass das funktioniert.
Nee, es hat deswegen funktioniert, weil es nicht Streaming gab. Und
aber du weißt, was ich meine. Also wenn jetzt ganz ehrlich, wenn Universal entscheidet, hier, wir wollen Künstler XY, haben die eher noch eine Chance, jemanden ins Radio zu bringen, als
Das ist schon gemacht.
Also gerade diese größeren Bands und dieses.
Aber das wird sich dadurch nicht ändern.
Da spielt ja auch viel in diese Geschichte mit ein. Also ich sag mal so, ich kritisiere die öffentlichen Rechtlichen im Moment, weil sie einerseits wirklich strugglen und sie kriegen irgendwie seit einigen Jahren gar nichts geschissen, anstatt irgendwie sich auf wirklich einen alternativen Szeneblock oder auf mehrere Szeneblöcke sich mal vielleicht zu öffnen und vielleicht zu sagen, hey, wir müssen hier mal ein bisschen junge Leute reinbringen, wir sind die öffentlichen Rechtlichen, die müssten da eigentlich dafür sorgen, wir müssen theoretisch, und ich sage das jetzt einfach so, wir müssen den Rundfunkrat unterwandern. Der Rundfunkrat besteht aus Sachen wie Gewerkschaften wie DGB und ganz viele verschiedenen, also man denkt, das wäre alles nur bezogen auf jetzt hier Medienzeugs, aber da hängen sehr viele Firmen und sehr viele Gewerkschaften und alles Mögliche drin. Und der Rundfunkrat ist etwas, den müsste man als Jugendliche, das ist die einzige Chance, wo wir das unterwandern können, wo wir halt denen klar machen, Leute, wir müssen, weil da wird bestimmt jedes Jahr und immer in bestimmten Abläufen, was denn so passieren wird. Und wenn sich 16 Bundesländer immer kopieren, ja, und keiner sich mal traut, vorauszustarten, selbst Berlin mit seinen 3, 4 alternativen Radiosendern, die im Endeffekt nachher auch von oben den Druck kriegen, ja, wir müssen irgendwie Quoten. Es ist heute wir sind ja sowieso in einer fucking Servicezeit, so, es nervt mich ohne Ende. Aber die öffentlichen Rechtlichen, die Gelder, diese ganzen GEZ-Gelder, sind eigentlich die Gelder für dieses System, was wir da eigentlich brauchen. Ja. Weil davon profitieren ja einerseits, das ist jetzt die Musikerecke, aber es gibt sowas ja auch für Schauspieler und so. Und wir haben ja in Deutschland gewisse Situationen, aber diese Dinge sind erstens mal nicht interessant, sie stehen nirgendwo also sie sind kein Künstler, redet über die Möglichkeiten. Ja, wir wissen, es gibt Fördergelder von Initiative Musik, aber da kümmert sich auch erst wirklich so jeder drüber seit Corona. Und die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist ja auch mehr so für den ein, fürs eine Projekt. Dann muss man, alle Leute wissen, wir haben die Musik vorher schon produziert und ist doch alles ein scheiß Game. Das ist so ein Lümmelkack, Alter. Sorry, wenn ich das hier so ausspreche. Aber mich nervt das alles. Und man könnte dieses Geld ganz anders einsetzen. Und man müsste hier theoretisch wirklich für in diese Infrastruktur in Deutschland ein bisschen was tun. Vor allem,
also vor allen Dingen wäre das auch. Es wäre ja vor allen Dingen, also gerade was die Live-Kultur angeht, ne? Was
du müsstest eine eigene Sendung haben, nicht zu Hause sitzen, sondern fucking beim ARD und deine Sendung machen jetzt am Nachmittag und wir reden über Hip-Hop. Die Leute interessieren sich halt, nein, was soll denn der Scheiß? Wir sind junge Menschen, wir sind die junge Generation, wir sind mitten im Leben und wir müssten das eigentlich haben. Wir müssten das eigentlich haben. Sie haben uns alles erzählt, ja, gib mal, ach, diese ganzen fucking 90er und 20er, ich kotze mich an. Ich sag's ehrlich, wir müssen das einfach machen. Und im Endeffekt spreche ich auch gerne über solche Dinge, weil es ja kaum jemand gibt, der überhaupt mal über sowas spricht. Auf mich kommt keiner zu. Der Einzige, der mit mir jemals, über den ich jemals was gehört habe, über Radio in Deutschland, war Falk Schacht.
Ja, ja, weil natürlich alle Leute, die da sitzen, auch im Prinzip alle auf einem Jumping Seat sitzen und wissen, ey, wenn sie irgendwie zu weit sich aus dem Fenster lehnen, dann sind sie vielleicht auch da weg. Und das Radiosystem ist auf jeden Fall extrem revolutionsbedürftig in Deutschland. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich halte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk trotzdem in seiner Gänze.
Ich finde ihn auch super.
Das sollte man nicht bashen. Aber natürlich haben sich in solchen, haben sich da Strukturen gebildet, die einfach so verkrustet und so lahm sind. Und dieses alte.
Da profitieren Leute, genau wie du sagst, Krustentiere profitieren davon, genau. Alter, ja.
Aber ich glaube, das auch, im französischen System, ne? Auch das hat natürlich, wird auch genau solche krustenhaften Strukturen haben, wo dann irgendwann diese Gelder, die dann dort sind, auch hin und her gescheffelt werden und vielleicht deswegen dann auch junge Künstler keine Chance kriegen, weil die Relevanz vielleicht gar nicht mehr das Wichtigste sein ist, weil dann vielleicht der Clubbetreiber sagt, ey du, ich habe ja meine 40 Acts im Jahr, die irgendwie bei mir kommen, die alle in diesem System drin sind, und wir schaufeln einfach immer wieder denselben Kreis jedes Jahr und es kommen dieselben Leute.
Nee, das geht eben nicht. Das geht eben nicht. Du hast so gewisse Dinge, also du, da weiß ich genau.
Ach so, du musst dann irgendwie, was weiß ich.
Du kannst jetzt zum Beispiel nicht jedes Jahr aufs Festival als Headliner, aufs gleiche Festival als Headliner gebucht werden und so. Da gibt's, glaube ich, Regularien. Ich glaube, es
aber
ist
dann
schon
wird's
so,
halt auch schon wieder.
Die Vetternwirtschaft wird schwierig. Die werden's anders machen. Die haben da eher so Dinge, dass sie vielleicht eher mit den Promotern selber die Issues haben, weil die Clubs dann mehr oder weniger entscheiden können, welchen Promoter sie jetzt nehmen und wen nicht. Und da ist dann auch manchmal ein bisschen, das weiß ich selber, ist es manchmal auch ein bisschen so mit so, es gibt schon so auch Scammer, weißt du, so Leute, die dann zum Beispiel eine neue Venue übernehmen, dann gibt's kulturell Geld von der Stadt, Geld vom Staat, Geld von Radios, Geld von allen und die Leute machen dann 5-6 Events und verpissen sich halt irgendwo und haben halt Fat Cash irgendwie und können damit irgendwie durchkommen. Sowas gibt's schon auch, klar. Ey, jeder versucht sein Ding zu machen. Und wenn wir über Deutschland reden, komm, also, wenn ich dir erzähle, was ich alles schon erlebt habe, wenn ich dir erzähle, wie es teilweise abläuft, dann würde ich jetzt mit einem beim Knast stehen. Weißt du, was ich meine?
Es ist, also ich glaube nur, dass diese Systeme alle irgendwie anfällig sind für Verkrustungen. Das ist einfach, wenn du ein System hast, was so allgemein ist, dass du tatsächlich sagst, du willst es für alle Leute haben und es so, ne, dann ist es verkrustet super schnell. Und wenn du ein System hast, wo du sagst, das ist total elitär, sag mal, wie wir das jetzt hier in Deutschland mit Initiative Musik haben, ne, wo man dann irgendwie erstmal einen schlauen Typen braucht, der diese Anträge irgendwie ausfüllt und dieses und jenes und dann gibt's die und die Kriterien und so. Das ist auch was Künstler super abturnt, kann ich total nachvollziehen. Ich selber habe auch noch nie so einen Antrag gestellt, weil es mich einfach total abturnt.
Ja, ich selber auch noch nicht, weil es mich aber abturnt. Aber das macht der Staat ja. Das sage ich immer. Dieses Abturnen, das ist ja eine bewusste, das ist ja von mir, ich glaube, dass das eine bewusste Entscheidung ist.
Das ist, glaube ich, ein deutsches Phänomen, dass es halt irgendwie reguliert werden muss, ne? Dass dann irgendeiner sagt, ja, wir können denen ja nicht einfach nur Geld geben, die müssen ja auch, und das ist auch grundsätzlich alles richtig. Aber das eine kommt mit dem anderen. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn man über so eine Quote nachdenkt, aber, und jetzt kommt ein großes Aber dabei. Man muss eine Sache bedenken und da weiß ich noch nicht, wie man sie lösen soll. Wenn wir sagen, dass wir den Standpunkt Deutschland, sage ich mal, ne, im internationalen Vergleich nach vorne bringen wollen, musikalisch, ne, also den künstlerischen Standort Deutschland. Und man dann sagt, okay, wir führen jetzt eine Quote ein für deutschsprachige Musik. Dann ist das erstmal gut, weil man damit die deutschsprachige Musik nach vorne bringt. Leute sich eher für Deutsch entscheiden werden, Plattenfirmen werden sich eher für deutsche Künstler entscheiden und es damit sozusagen fördern. Weil ich glaube auch in Frankreich, das System von, dass die Universal im Radio mehr zu sagen hat als das Crackpack-Label, das wird in Frankreich genau das Gleiche sein, weil du das damit nicht, es wird immer die großen Player geben, die Strukturen haben, die vorrätig haben und die sozusagen die großen Künstler nachher mit Geld überschütten und sie früher oder später zu sich ins Ruster holen. Das ist auch völlig legitim, das ist so, das ist Kapitalismus, da müssen wir den abschaffen. Das kriegen wir nicht hin. Mhm. Aber wenn jetzt sozusagen alle deutschen Labels dann anfangen, deutschsprachige Künstler zu sein, dann ist das super. Das wird zu einem ganz, ganz großen Teil, findet das sowieso schon statt. Ja, also ich glaube, das ist sowieso der Fall. Aber gerade im Zeitalter von Streaming und dieser Internationalisierung von Musik. Das heißt, dass du irgendwie mit Technic Development einen Song machen kannst, der irgendwie plötzlich in der amerikanischen Hip-Hop-Playliste stattfindet und den plötzlich Amis in L.A. Beim Skaten hören, am Venice Beach, so, mhm. weil das dort halt irgendwie hinkommt. Das ist ja eine ziemlich coole Entwicklung. Und die würde man in dem Moment wieder kannibalisieren, wenn man es auf die Sprache festhält.
Glaube ich nicht.
Wenn also, man sagt, das muss deutsche Punkt Musik ist, sein, dann würde zum Beispiel deine
Im Radio. Wir reden ja jetzt immer in erster Linie nur über die öffentlichen Gegebenheiten, die ja in Deutschland stattfinden. Man redet jetzt nicht über die weltweite Geschichte. Also meiner Meinung nach ist es so, dass im Prinzip du ja den weiteren Reach mit Spotify und Co. hast, ja, und das auch weiterhin machen kannst. Nur ich finde halt, und das nervt mich. Guck mal, wir als Untergrundkünstler, ich sag's nochmal, da drüben kenne ich Leute und ich bin befreundet mit Menschen, die sitzen genauso wie ich jeden Tag zu Hause und sie tun auch was dafür und sie müssen was dafür tun, dass sie Geld bekommen. Ihnen schenkt das auch keiner, nur weil sie sagen, hey, ich bin ein Künstler. Sie müssen was dafür tun. Aber das, was mir dabei gefällt ist und was die meisten mir auch sagen, ist, dass sie gefühlt würdevoll behandelt werden. Auch wenn es manchmal stressig ist, auch wenn es manchmal länger dauert, auch wenn, verglichen mit uns, mit den Regularien, die wir haben und der gleichzeitigen kompletten Ignoranz des ganzen Staates und Apparates gegenüber, die veranstalten ja die ganze Zeit, seit Jahren, jedes Wochenende. Wie viel Steuergelder sind da eigentlich verloren gegangen? Weißt du so? Ich sag's mal einfach so. Das sind so Punkte, die für mich viel, 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 viel essentieller sind, um so eine Scheiße aufzuziehen, weil ich habe hier viel mehr negative Erfahrungen gesammelt und ich habe hier gar keine Sicherheit und ich habe keine KSK, Digga. Warum? Weil ich lange Steuerissues hatte, so, und weil ich mit der KSK dann im Prinzip ja nichts machen konnte, weil meine Krankenkasse, mit der ich Riesenprobleme habe, weißt du, wegen den Schätzungen, wegen diesen ganzen Vorausschätzungen, einen ganzen Kackdreck, ja, hast du hier im Prinzip, du hast ja dann nicht mal Hilfe. Da gibt's dann wenigstens auch noch Support. Das heißt, wenn du da jetzt schon Scheiße steckst, dann wird dir da erklärt, dann wirst du da geholfen, dann hast du da Möglichkeiten. Das alles ist, wie gesagt, finanziert. Die Leute, die diesen Job haben und dir helfen sollen, werden auch davon finanziert. Die müssen es nicht Freestyle machen und sich dann einen Preis ausdenken, wo du dir denkst, ja, okay, ist der einzige, den es gibt, und jetzt soll ich dem 2000 Euro für eine Beratung geben oder was. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Es ist hier so ein bisschen Drogengeld ohne Ende da. Es gibt Fördergelder für Künstler, die eh schon groß sind und eh Geld haben, wo dann nochmal 20.000 rausgeballert wird. Die Leute, die es dringend brauchen, sind vielleicht nicht so gut darin, das zu erklären und verlieren dann halt einfach, haben keine Chance. Und da ist diese Frustration einfach so riesig, es ist ja noch nicht mal transparent, es ist gar nicht transparent, es ist noch nicht mal so, dass ich das Gefühl habe, da gibt's eine Seite und irgendwie ist das wie so eine Art, eine Anlaufstelle und du kannst da nochmal kommen, nochmal oder irgendwie und die erklären dir auch mal vielleicht warum. Ihr habt es ja gesehen, wir haben einfach nur, ja, tut uns leid, wir sind nicht fertig. Die Erklärung stand aber nicht drin, so, hey, ihr habt da vielleicht ein bisschen, ihr hättet da mal noch machen können, wenn ihr beim nächsten Mal, helft uns doch zu supporten, warum will der Staat nicht mal den Leuten erklären, was wir besser machen können? Warum wir denn nicht relevant sind? So, ist es dann wirklich nur noch eine Entscheidungsfrage von Geschmack oder Freestyle oder wir ziehen aus einem Pott oder Persönlichkeit, Befindungen, so, weißt du? Weil vielleicht hat der ein oder andere Typ keinen Bock auf mich.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich am Ende eine Mischung aus ganz vielen Sachen, wie sowas dann entschieden wird.
Wer ist das Gremium? Wer wählt das Gremium? Ja, wer hat das Gremium gewählt? Die Musiker?
Ja. Nee. Ja. Es ist schwierig, ne? Also meine Meinung dazu ist, ich finde es erstmal prinzipiell gut, dass wir in Deutschland sowas wie eine Initiative Musik oder ähnliche Sachen irgendwie haben. Das ist ja erstmal gut, besser als es nicht zu haben. Wie die Regularien dort sind im Einzelnen und wie das funktioniert, ist wahrscheinlich irgendwie definitiv verbesserungswürdig. Die Frage ist halt grundsätzlich eine ganz andere, die sich dabei stellt.
Denk doch mal nur an Clubs. Wie viele Clubs, diese Doku, die der Galf gemacht hat?
Ja, klar, das ist auch ein Punkt, aber das wird dann irgendwie zu groß, wenn wir jetzt alles noch.
Ja, also okay,
lass mal in der Künstlerebene
okay,
du hast bleiben,
eine Frage, ja,
bei den Musikern. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Einstellung, die man sich überlegen muss. Also, entweder sagt man möchte ein regulatives System haben, was sozusagen Leute auffängt. Dann wird es immer auch dazu führen, dass du eine gewisse Färbung da drinne hast, dass sozusagen Sachen Leute besser finden und deswegen Sachen eher gefördert werden als andere. Oder, ja, also ne, zum Beispiel, dann wird halt irgendwie Rap nicht so doll gefördert, weil vielleicht dann irgendwie zu viele Schimpfwörter hier und da drinne sind und das ist dann irgendein Grund, das nicht zu tun oder was auch immer, ne? Oder das ist nicht so musikalisch, weil das sind ja nur Drums und Samples, wie, keine Ahnung, die orchestrale Platte von XY-Künstler. Das können ja alles so Sachen sein. Wenn man das umgehen will, dann muss man im Prinzip sagen, okay, es geht rein um die Relevanz und die Relevanz muss man an irgendetwas messen. Das könnte man jetzt entweder an Instagram-Likes machen, da sind wir beide, glaube ich, der Meinung, das wäre nicht besonders sinnvoll.
Nee.
Also muss man es an Zahlen machen, die messbar sind. Das können dann entweder Besucherzahlen sein oder es sind einfach Umsatzzahlen, so wie das sozusagen dort in Frankreich gemacht wird. Das ist ja nichts anderes. Also du musst so und so viele Shows nachweisen. Du musst wahrscheinlich dann auch nachweisen, dass da nicht nur 10 Leute gekommen sind. Sonst
So. Du brauchst alles, was du brauchst, ist im Prinzip eine Rechnung,
genau,
bei der klar definiert wird, du bist gekommen, um musikalische Show zu machen.
Genau.
Wie viele Leute da waren, ob das du musst eine Bezahlung bekommen, du brauchst eine Rechnung. Ob du jetzt bei einem Privatevent warst, eine Hochzeit, spielt alles keine Rolle. Das fällt alles in das gleiche Ding. Du bist bezahlt worden dafür, dass du deine Kunst gemacht hast. Es geht mehr um den Fakt, du bist Kleinkünstler, Künstler. Mhm. Es geht viel mehr um diesen Aspekt. Du kannst da als Keyboardspieler, als Pantomime, als sonst was, die haben alle die gleichen Rechte. Und das heißt, du bist in diesem Job drin. Du bist Künstler. Mhm. Verstehst du? Mhm. Du bist Künstler. Und das interessiert mich halt am meisten. Da können wir jetzt drüber diskutieren, ob oder ob nicht und so. Ich weiß, dass wir in Deutschland einerseits, ich habe Vorteile dadurch, dass ich steuerlich Scheiße bauen kann. Hab aber dann im Nachhinein Steuerprobleme bekommen. Verstehst du, als Künstler, weil dir außerdem auch keiner gesagt hat, wie es funktioniert, weil dir keiner gesagt hat, weil jeder Zweite irgendwie irgendwas anderes weiß, weil jeder denkt, er wüsste irgendwas. Mhm. So. Weißt du, zum Beispiel, das jetzt zum Beispiel, nur ein Beispiel. Das sind jetzt gratis Infos. Das kriegst du nirgends so richtig mit, aber Reisekostenangaben, Auslandsaufenthalte, Reisekosten anzugeben, eine Seite zu finden, bei der es, die du finden kannst im Netz, wo du deine Reisekosten angibst und dann bist du nachher mal überrascht, wie viel Kohle eigentlich du anrechnen kannst zurück. Das macht kein Mensch. Warum? Weil es dir keiner erzählt.
Mhm. Ja? Aber das ist aber ja eine grundsätzliche Sache. Da gebe ich dir komplett recht, aber das ist
ich rede ja auch aus dem Grundsatz heraus.
Aber das ist kein künstlerspezifisches Problem. Das ist ein steuerrechtliches Problem. Dass Selbstständige generell, ja, Leute, ja, die sozusagen kein festes Gehalt bekommen, dass diese Leute sich einen Steuerberater theoretisch suchen müssen, der dir diese Steuern erklärt und erstmal dafür sorgt, dass du überhaupt erstmal genug Steuern bezahlst und keine vergisst. Und dir dann im besten Fall auch noch sagt, wo du was sparen kannst. Da bin ich völlig bei dir, dass das irgendwie eine sehr große Bringeschuld ist, die ich sozusagen als Unternehmer generell erstmal zu bringen habe, obwohl ich ja eigentlich auch bloß arbeite wie alle anderen. Aber das ist jetzt nichts, was ein generelles Problem von Künstlern ist im Allgemeinen. Und da bin ich wahrscheinlich zu sehr Unternehmer oder so. Ich finde, dass wenn man in diesem Land oder egal welchem Land als Unternehmer musikalischer Art tätig ist und diese Freiheiten dann ja auch haben möchte, ne? Weil du bist ja zum Beispiel auch als Künstler eben in der Lage, mit mir jetzt früh so einen Podcast aufzunehmen, weil eben kein Arbeitgeber hinter dir steht und sagt, ja, aber du musst hier um 6 bei mir in der Fabrik sein und dieses und jenes machen. Wenn man das möchte, dann gibt es halt bestimmte Sachen, die man dann halt erbringen muss, ne, wie eine Steuererklärung. Und dann gibt es Sachen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Das ist irgendwie nervig, verstehe ich. Aber wie will man es sonst regeln? Also wir können ja jetzt keinen Freibrief
für alle
machen.
Es gibt IG Metall für Metaller. Es gibt sämtliche Riesengewerkschaften für alles Mögliche. Mhm. Und es mag es auch Musikgewerkschaften geben, die sich für popkulturelle Musik interessieren. Aber wir selber tun nichts dafür. Ja, wir selber sind ja gefühlt selber schuld.
Aber das ist ja das Problem. Du kannst
ja, das sage ich ja auch. Genau. Aber das Ding ist ja trotzdem, dass es trotzdem währenddessen, während wir es selber nicht machen, andere wiederum Dinge machen, die wiederum auch uns schaden. Verstehst du? Weil wir sind ja so doppelt blöd. Deswegen ärgere ich mich doch hier auch so. Deswegen sage ich, eigentlich müsste man öffentliche Gelder haben, um Leute wie dich ins Radio zu stecken, richtige Sendeplatz, richtige Kohle kriegen, richtig ganz normal Geld verdienen und Leute einladen kann, die dann auch wiederum davon profitieren. Das ist doch ganz normal. Wir leben in Deutschland. Ich bin deutscher Künstler. Ich bin kein US-Künstler. Ich bin deutscher Künstler. Und ich will, dass der deutsche Staat mir hilft. Ich habe mehrere Millionen Streams. Ich habe bestimmt mehrere Streams als manche Künstler, die dann in den scheiß Radio laufen, Alter. Ja. Und das ist so das, was mich halt so aufregt. Weil dass man im Prinzip, was muss ich da für eine Relevanz geben? Nur weil ich Nische bin? Ja, was soll das? Vielleicht wollen die Leute das aber hören. Erklär mir das nicht einfach nur von vornherein, es geht nicht, weil du das nicht willst. Ja, ja. So, aber probier's doch wenigstens
mal. Also man darf auch nicht sagen, dass es das gar nicht gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch den lieben Jean-Marc zum Beispiel, der ja auch ein, zwei Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, wo dann auch mal so eine Musik stattfindet.
Ja, aber guck nach Österreich,
das ist
FM4.
Aber es ist natürlich...
FM4, Bro. Es ist FM4 in Österreich ist ein bestes Beispiel. Es ist ein ORF-Sender vom großen Sender ORF, ja, vom Staats, weil Österreich ist ja noch Staatsdings, ne, so ein bisschen. Der gründet FM4 Jugendkanal, ja, von morgens bis abends wird da gesendet, die lassen die Leute gefühlt machen, was sie wollen. Trisha Stripes Vibes, seit über 20 Jahren gibt's die, fast 20 Jahre lang gibt's diese Sendung jetzt, Donnerstagabends von 10 bis 12. Eine öffentliche Sendung, öffentliche Gelder, die GEMA, alles wird bezahlt. Wenn wir hier Radio und irgendwas machen, Digga, bezahlst du dann die GEMA?
Wie was?
Weißt du, was ich meine? Ja, also wenn du jetzt mal angenommen, du spielst einen Song oder irgendwas. Die meisten kleinen Radios können hier, wir versuchen in Deutschland Radio zu machen seit längerer Zeit. Mhm. Digga, man scheitert alleine wegen der ganzen GEMA-Geschichte und wegen der ganzen Royalty-Geschichte. Auf kleinem Rahmen, sobald du das größte Publikum machen willst, musst du halt die ganze Zeit Geld in die Hand nehmen. Mhm. Wenn du aber kein Geld bekommst, wenn du noch zu klein bist, um das Radio sozusagen als, wenn du also abkackst beim Antrag, weil dein Radio noch zu winzig ist, du musst aber bezahlen. Ja, super, dann brauche ich gleich mal einen fetten Geldgeber. Dann können nur Leute das machen, die wiederum fett Kohle haben. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das, was mich so richtig frustriert. Ich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland, wir müssen darüber mehr reden, wir müssen uns im Prinzip ein bisschen klarer werden, was wir eigentlich hier tun und was wir eigentlich wollen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch mit der aktuellen Regierung einfach vielleicht auch mal ein bisschen die Chance haben, da mal drauf zu leiten und zu sagen, Leute, guck mal, diese komische Struktur, die es hier gibt, das ist die Möglichkeit, weil ganz ehrlich, in Deutschland wirst du bevorzugt, wenn du ein Cello hast, was 300 Jahre alt ist, oder wenn dein Piano im Prinzip 400 Jahre alt ist oder so, ne, da wirst du bevorzugt, wenn du noch vielleicht ein bisschen Jazzmusik und noch außergewöhnliche Instrumente spielst, da hast du auf jeden Fall Glück, bei Klarinetten und so weiter, aber wenn du jetzt hier eine Untergrundkultur machen willst, Bro, kein Mensch, die verstehen dich nicht, keiner weiß Bescheid, es gibt keinen Instanzen, der nur irgendwie sich mit dir auseinandersetzen kann. Und das frustriert. Und darum laufen wir dann alle von dem ganzen Kram weg und machen unser eigenes Ding. Und im Endeffekt versucht ja jeder, so gut er kann, irgendwie vom Staat sich zu ducken, weil er eh keine Ahnung hat, was er da eigentlich machen muss. Ich habe jetzt in den letzten 7 Jahren meine Steuererklärung machen müssen und ich habe auch wirklich viele Fehler gemacht vorher, aber jetzt weiß ich einfach alles, wie ich es vorher erklärt habe, mit diesen Reisekostenpauschale, dass wenn du im Ausland bist, bekommst du an einem Tag viel Geld dafür. Wenn du in Deutschland unterwegs bist, kommst du in 24 Stunden 24 Euro. Das weiß fast kein Künstler. Es gibt Webseiten, in denen kannst du dann eintragen, wie und wie lange unterwegs bist. Dann rechnet dir die Sache das automatisch aus. Dann drückst du dir das Zeug aus und schickst es mit deiner Steuer zu deiner Steuerberaterin. Und du wunderbarst, das ist ganz schön viel Geld, was du angeben kannst. Weißt du? Das wissen die meisten Leute nicht. Das erzählt dir kein Schwanz, Mann. Das erzählt dir kein Schwanz. Und das sind noch nicht mal so Dinge, das kriegst du dann mit. Und das sind immer diese Manager-Dudes in Deutschland, die so alles studieren, die alles raffen, alles checken, aber im Endeffekt ja deswegen Manager sind, weil sie das alles wissen. Mhm. Ja. Und somit den Künstler, der so, ja, konzentrier dich auf die Musik und ne. Und am Ende des Tages gibt es immer irgendwo Ärger und so. Und die Leute haben halt einen Vorteil, die sich damit auskennen. Die sagen dir aber nichts. Weil warum? Dann würden sie ja ihren Job verlieren eventuell, das könnte ja der Nächste gleich machen und so weiter. Oder der Künstler kann es selber machen, wenn er wüsste, wie einfach das zum Teil manchmal ist. Aber unsere Faulheit und unsere, ja, aber, weißt du, Crackpack, ja, Die meisten Produzenten, bevor ich das jetzt so richtig offiziell geschmissen habe, hatten kein GEMA.
Ich weiß.
Du weißt genau, was ich meine, oder?
Ich hab so viele Leute.
Hey, war,
ich
hab so, GEMA, so GEMA ruft mich an, die werden mich doch verklagen.
Ist euer Ernst, dass du so Leute, die Millionen, also Bro, hunderte Bro, Millionen Streams hatten und die dann so gesagt haben, ey, sag mal, meinst du, ich müsste mich auch mal bei der GEMA anmelden? Und ich nur so, oh Gott, Bruder,
oh
ernsthaft
Gott.
Jetzt? Ist dein,
oh Gott.
So, weißt du, wie viel Geld du da jetzt hast liegen lassen?
Ja, aber okay.
Ich habe da noch so eine Rechnung bei denen offen, weil ich habe vor 27 Jahren mal eine Party veranstaltet und die habe ich nicht bezahlt. Ich denke so, Alter.
Ey, lost, man, lost. Und die Schlimmsten sind ja die, die dann auch noch immer falsch denken. So, ja, die GEMA verklagt mich wegen Samples.
Ja, genau. Das macht die GEMA definitiv nicht.
Die GEMA ruft dich an und sagt, oh, cool, dass sie Stevie Wonder benutzt haben. Wir haben ihm schon Bescheid gegeben, er verklagt sie morgen. Ja. Was labern die denn? Ja. Wenn nicht der Anwalt, dem diese Songs gehören oder irgendjemand, der diese Rechte besitzt, plötzlich auf deinen Song kommt und sagt, yo, und sieht, du hast 50 Millionen Streams, damit da was rumkommt, dann wird sich kein Mensch bei dir melden, Alter. Ja, weil der Aufwand, dich zu verklagen, so hoch wäre, dass wenn du mal bei 4000 Streams bist, Digga, leck mich.
Na, da kommt gar nicht mehr so. Nein. Aber du, so. Also, aber um es kurz nochmal zusammenzufassen. Also, ich glaube, dass es auf jeden Fall ein spannender Gedanke ist, dass man diese Strukturen mal irgendwie aufbricht. Wie man das genau machen soll, weiß ich nicht. Wir können aus unserer Sicht nur das tun, was wir schon machen. Und ich glaube, da sind wir gar nicht verkehrt, weil ja, wir machen das jetzt irgendwie hier als Podcast und es läuft irgendwie im Streaming und es ist nicht ist keine Radioshow. Ich glaube aber, dass in 5 bis 10 Jahren sowieso kein Schwanz mehr Radio im klassischen Sinne machen wird, sondern dass das, was wir hier tun und was du auch machst, indem du das mit Streaming und mit einem eigenen Webshop und so alles aufbaust, sowieso die Zukunft ist und wir uns jetzt gar nicht so sehr damit aufhalten sollten, wie wir jetzt die Vergangenheit noch richtig drehen, sondern das wird sich alles von selber erledigen. Formatradio wird sich erledigen. Und
ich glaube nicht mal so unbedingt.
Ich bin nicht ganz davon überzeugt. Es wird das immer noch ein bisschen geben, diese serielle, selbst Fernsehen so, das serielle Gucken, das serielle Radio.
Du vergisst
Radio
immer wieder, wie viele Leute morgens arbeiten gehen, allein in diesem Land. Und was die jeden Tag, ich habe auch mal kurze Zeit gearbeitet so und da läuft von morgens bis abends, laufen die regionalen Radiosender von morgens bis abends. Da läuft nie, ich habe auch heutzutage, laufen da keine Streams oder Playlists, in Cafés vielleicht und in so jugendlichen, jungen, jetzt gerade so, da läuft es. Aber in der Welt der Rentner, in der Welt der normalen Menschen, und wir sind mehr normalos als Junge, meiner Meinung nach ist es immer noch viel zu groß. Und ich glaube einfach, dass auch wir, weil wir damit aufgewachsen sind, das immer noch haben wollen. Ich möchte es irgendwie gefühlt haben, weil ich immer noch das Gefühl haben will, es muss noch etwas geben, was noch irgendwie, was so dreammäßig erreichbar sein muss. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es muss immer noch irgendwo einen kleinen Dream geben, wo du sagst, boah, da muss man hin. Ich glaube, diese väterliche oder mütterliche Instanzen. Verstehst du, was ich meine?
Ich glaube, wie gesagt, es gibt da noch Verbesserungen, aber ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist einfach die Relevanz nach oben bringen, weil auch die ganzen Radiosender sich auch und auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen sich alle auf die Hinterbeine stellen gerade und gucken, wie sie verdammt nochmal die Leute, die sie an Streaming verlieren, wieder zurückkriegen. Und dann merken sie, warte mal, wenn ich die Leute zurückhaben will, dann muss ich denen den Content geben, den sie sich im Streaming nämlich holen. Und das ist dann eben nicht mehr der Content, der irgendwie die Mutti beim Bügeln nicht stört, sondern das ist dann Special Interest Kram. Und wenn du dir mal anguckst, was da auch so gerade in diesen kleineren Sendungen, Sendern, so ZDF Neo, Nova Radio etc., da passiert ja schon was. Da kommen Formate, die irgendwie cool sind, da wird auch Geld reingepumpt in Sachen, die irgendwie nerdig sind. Und das ist alles ein Prozess.
Aber sind die nicht trotzdem alle auch wieder so auf so straight up, so die, weißt du, es gehört ja auch dazu, dass du so ein bisschen vielleicht mal bei dem einen oder anderen Ding vielleicht mal die Kontenance bewahrst und so ein bisschen zurückhalten, damit sowas mal umgeht, dass man sowas bereitstellt, aber nicht dann bereitstellt, weil man sagt, oh, the Jugend is on now. Weißt du, so ich Arte zum Beispiel hat jetzt auch echt einiges verändert.
Ja, zum Beispiel Arte ist ein super Sender.
Super Sender auf der einen Seite, aber mir gefällt irgendwo doch auch nicht, mir hat es schon gefallen, diese etwas ein bisschen so ein bisschen noch sowieso leicht so dieser Künstler, also, und jetzt ist es wieder viel so ey, meine Schwester, so, es ist so ein bisschen viel zu, sie sind ein bisschen zu nah dran, finde ich. Es braucht immer so diesen Abstand, dass wir als Künstler nicht denken, das sind unsere Brüder und Schwestern. So, und ich will nicht, dass Arte so weißt du, so ein Ding ist, wo ich will, dass Arte was Großes ist. Verstehst du? Ich will, dass es trotzdem groß bleibt. Und da muss Arte auch, finde ich, aufpassen. Da, finde ich, müssen alle mal aufpassen, weil wenn du, sobald du jetzt voll krass was änderst und so den Jugenddialekt, weil diese eine Frau, die immer spricht bei Tracks und so und bei vielen anderen Sendungen, der ihren Wortschatz, der hat sich so verändert, meiner Meinung nach, ich möchte das jetzt überhaupt nicht kritisieren, nein, das ist keine Kritik, sondern mir fällt nur auf, dass ich dadurch so ein bisschen, es sind junge Leute heute, ich weiß, ich werde älter, ja, alles normal. Aber trotzdem verliere ich so ein bisschen den Bezug zu dem, was Arte für mich war, sondern Arte strengt sich gerade so ein bisschen an, etwas jugendlicher zu wirken. Dabei ist Arte trotzdem noch für diese Mittelklasse-Leute gedacht. Und ich sehe halt ganz, ganz, ganz viel Künstler, wo ich vorher das Gefühl hatte, wow, die suchen speziell jetzt Künstler aus, die eben nicht auf diesem Main-Radar sind, aber voll genial sind. Und seit längerer Zeit sehe ich halt nur noch die Main-Künstler da und Künstler interviewen in Platten, also in Vinyl-Formaten, wo ich mir denke, Bro, jeder weiß, da, wo Hafti das Vinyl-Format gemacht hat, sorry, das ist ein Disrespect gegen Vinyl, Alter. So, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte, wie gesagt, ich habe hier so Namen, nenn hier Namen und so, aber das sind halt so Dinge, die mir persönlich dann auch nicht so taugen. Und wo ich so merke, so, ey, es wird halt nicht mit den Leuten auch geredet, die halt diese alternative Sachen anbieten. Es geht mir ums Alternative, es geht mir nicht um den Mainstream der Jugend und so. Mach doch was.
Aber ich glaube, da möchte ich dir widersprechen an der Stelle, weil ich gerade wenn wir über Tracks reden und über Arte und so, also da ist eine ganze Menge von Subkultur und teilweise total. Sachen, wo selbst ich sage, Alter, ernsthaft so, da kommt dann irgendein Typ und macht, was weiß ich, Musik auf seinem Gameboy und das wird dann irgendwie als Komplettbeitrag über 8 Minuten dann irgendwie gefeiert. Das ist aber geil. Und
ja,
und
das finde ich ja auch gut, okay. Das ist ja genau. Geil, weil der Typ vom Gameboy kenn ich nicht.
Kurz ausreden. Aber du musst ja eine Relevanz schaffen. Das heißt, wenn du nur noch die Leute mit ihrem Gameboy
aber
dort Musik machen
machst. Die Arte Leute jetzt ausschließlich.
Nein, aber so funktioniert, das wird dir jeder sagen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und Arte ist ein Beispiel, wie das gut funktioniert. Dass man sozusagen eine Relevanz schafft, indem ich in meiner Sendung, sag ich mal, einen Künstler habe, der eine gewisse, da sind ja keine Mainstream-Künstler, da ist jetzt nicht Katy Perry oder so, ne?
Nur Billie Eilish und sowas, natürlich.
Aber sagen wir mal, dass
du... In letzter Zeit doch, also das ist ja das, ich interessiere mich doch für ein paar Sachen und ich arbeite ja selber, ich habe ja mit Arte hier und da auch ein paar Sachen gemacht,
weiß ich,
Street Philosophy, Soundtrack und so. Und ich bin sehr interessiert an diesem Sender, auch Dreisat und so. Dreisat ist ganz älte und Arte ist mittlerweile für die ganz jungen. Ich fand halt, dass Arte es spricht mich immer noch an, vor allem ihre ganzen Dokus und all diese Dinge, super. Gar keine Frage. Ich meinte jetzt nur spezifisch auf, es fällt mir halt auf, dass halt sehr viele Künstler plötzlich da so Plattformen kriegen, in bestimmten Formaten auch, die dann in diesen Formaten so ein bisschen, Vinyl, keine Ahnung, dann brecht die Vinyl auseinander und so. Also so ein bisschen auf, hey, ist ja voll lustig. Aber es ist eigentlich überhaupt nicht lustig, es ist voll
Aber es ist doch, aber vielleicht führt es dazu,
gerade, das ist zu Detail.
Ja, aber es, also ich glaube nur generell muss man sagen, die Relevanz ist nicht unwichtig und dafür ist es wichtig, damit der kleine Künstler, der auf seinem Gameboy Musik macht, auch Leute hat, die ihm zugucken bei Tracks, braucht es vielleicht den einen größeren Künstler davor, damit die Leute überhaupt einschalten und das cool finden und die ihn mitkriegen. Und ich glaube, das ist halt wichtig, weil ansonsten kreierst du die ganze Zeit nur so Insel-Shows, die dann
aber
irgendwie...
Aber da widerspreche ich dir,
die dann,
weil
die
wenn
dann
du immer nur
Leute
noch,
gucken,
du,
weil,
ist,
weil,
das
weil
ist,
die Relevanz
was die Marken ist heute machen, Bro. Das ist, was Marken heute machen. Sie kaufen sich deinen Namen, um nachher im Prinzip ihr neues Produkt vorzustellen. Sie schieben jemanden Großen nach vorne, um das... Sorry, aber das muss nicht überall der Fall sein. Im Gegenteil, das kann bei den Arschlöchern stattfinden, die das brauchen und die das machen müssen. Ja, und die auch ihren Scheißtrick so verkaufen müssen. Alle anderen sollen das bitte mal nicht unbedingt mit annehmen. Weil ganz ehrlich, auch dieses, ich kriege jeden Tag Anfragen für Handcreme, ob ich für 200 Euro im Monat 8 Posts machen will für Handcreme und so ein Quatsch. Nur weil ich fuck you, Alter. Was soll denn das? So, ich will meine Sachen machen. Das ist auch mal wichtig. So, sind wir bei uns? Also einerseits reden wir jetzt über eine Struktur und über das System, wo wir für alle was Gutes wollen. Andererseits rede ich auch vom Individuum, von mir selber, dass ich halt auch, deswegen ja auch diese Nische, dieses Alternative. Ich brauche jetzt nicht überall den Kollegen plötzlich auch bei Arte. Den brauche ich da nicht. Also entschuldige mich bitte. Der hat seine Plattform, der hat seine 1000 Interview-Action, der hat genau das, was die Leute, wo sie es sehen wollen. Und das ist okay, wenn man über den mal berichtet, so keine Frage. Aber wenn das dann so jetzt auf cool dargestellt ist oder so ein bisschen, ja, eigentlich hat der Künstler und so. Und ich denke mir so, ja, das kauen die wieder auf. Und wie du schon sagst, dass man dann jemanden nach vorne stellt, dass der Kleine davon profitiert. Ja, Support-Acts profitieren von der Show. Aber ich finde nicht, dass das mit allem und jedem verwaschen werden muss. Weißt du, was ich meine? Weil das ist das, was mir in diesem heutigen Zeitraum, in dieser Zeit ankotzt, so ein bisschen. Wir sind in einem Service und lauter Nerds bestimmen, was in der Welt los ist, Alter. Und die Coolen so, die ey, ne, das geht, ey, erst mir. Also, ey, ich kann das gar nicht beschreiben. Es kommt mir immer, ich bin so der Schlechteste in diese Emotionen, die ich habe, sie in etwas sehr Sachliches umsetzen zu können. Ich bin immer manchmal zu emotional und werde auch dadurch natürlich auch missverstanden. Wobei ich natürlich genauso auch nachvollziehe, und das muss ich auch ganz klar sagen, dass natürlich so ein Haftbefehl und natürlich auch so ein Beitrag polarisiert, dass so ein Beitrag dafür sorgt, dass auch ein Gameboy-Dude plötzlich eine Aufmerksamkeit kriegt. Da hast du vollkommen recht, da hast du recht. Das ist ja nicht, das liegt ja auf der Hand. Nur ist die Frage, wollen wir das denn überall so haben? Ist es denn not, also, weil im Endeffekt profitiert der andere ja trotzdem wieder. Also, die Großen profitieren so oder so oder so. Es gibt so viel. Ja,
aber das ist das Problem unserer Aufmerksamkeits-,
ja, okay.
Also Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir quasi uns bewegen.
Thema.
Und da sind wir alle Teil davon. Und, ich glaube, man muss trotzdem am Ende bei all dem Sachen, die man irgendwie verbessern kann, am Ende ist es halt immer noch eine persönliche Entscheidung, die jeder treffen kann. Also du kannst die Entscheidung treffen, ich kann die Entscheidung treffen, ob wir als Musiker in das Musikbusiness eintreten oder ob wir sagen, ich bin Künstler, aber ich bin nicht Teil des Musikbusinesses. Und ich glaube, wenn man versucht, das Musikbusiness in seinen Grundfesten zu verändern, das wird nicht funktionieren, weil es bleibt immer ein Business. Egal, wie du die Parameter veränderst.
Es wird immer
es wird immer am Ende des Tages so gedreht sein, dass am Ende Leute Geld verdienen. Und selbst Leute, die im Untergrund stattfinden, also es gibt ja auch wahnsinnig viele Künstler, die irgendwie vor 10, 15 Jahren Untergrund waren und mittlerweile Stadion füllen und auch die verändern ja ihre Einstellungen zu Geld und so, ne? Also du wirst automatisch Teil dieses Systems und das ist das Problem. Und
gegen Geld hatte ich nie was.
Nein, ich sage ja nur, dass das sozusagen das. Ich glaube, das muss man halt einfach. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, auch zu sagen, okay, ich will nicht mich diesem System komplett ausliefern und meinen Kopf völlig ficken damit, sondern ich sage dann, ich nehme Geld verdienen ist das eine, wie ich das mache, ist meine Sache, ob ich einen Job habe oder ob ich das nur über Musik mache. Aber wenn ich sage, ich mache das nur über Musik, dann gibt es halt bestimmte Spielregeln, an die man sich leider, aber die sind in jedem Land irgendwie gleich, nämlich die des Kapitalismus, an die man sich halten muss und die man halt irgendwie probieren muss, zu seinen Gunsten so zu drehen und quasi sich in die eine Ecke so stark zu verbiegen, wie man gerade noch kann, damit man an der anderen Ecke möglichst viel Freiheiten hat, die man unbedingt möchte. Ich glaube, das fasst vielleicht ganz gut zusammen, aber ich verstehe.
Ich würde sagen, das ganze Gespräch finde ich spannend, weil einerseits sind das so Befindlichkeiten, weil wir beide Künstler sind und sowas und auch regelrecht Wahrheiten, die man aussprechen kann. Andererseits hat halt von allem etwas. Du musst im Endeffekt, weil wir es ja gerade rausfinden, einerseits könntest du das alles kritisieren, dann wiederum müsste man sagen, ja, aber wieso hast du selber nicht dich drum gekümmert? Also wenn es jetzt um die GEMA geht, wenn es um solche Sachen geht, wenn es um diese, du kannst auch abschalten, du kannst ausschalten, wie du gerade gesagt hast, das liegt an einem selbst, du musst es dir nicht reinziehen und du musst ja auch bewusst nicht da irgendwie ein Teil davon sein, so. Sondern du machst es dir ja auch zurecht. Ich will ja einen bestimmten Hip-Hop Fans Köpfen am Start sein und nicht bei meinen Gegnern, weißt du? So, ich will auch nicht bei Nazis beliebt sein, so. Ich will das nicht.
Das Witzige ist, aber du kannst das auch gar nicht beeinflussen.
Nein, ich kann es nicht steuern, aber ich will es halt auch nicht, ne? Also, und genauso ist es halt so diese, da kommt so viel zusammen über das Thema natürlich und ich finde es halt persönlich interessant, wenn man mal sagen würde, man versucht, man guckt mal Frankreich, was läuft da nicht so gut und wie, man kann ja daran auch erkennen, die haben ja einige Jahre jetzt Erfahrung damit, wie könnte man das verbessern. Weil bei denen laufen vielleicht, wie du sagst, Dinge auch nicht so geil, krustig und so. Und vielleicht könnte man hier was verändern. Ich denke halt, es ist für uns sehr spannend, für uns Untergrund, alternativ, ich sag's immer alternativ. Also alternativ, du hast halt einen certain Sound und bestimmte Leute, die auf etwas schießen und die das auch ganz klar wollen, ja. Und dann hast du Künstler, die sagen, ich will das halt nicht, trotzdem möchte ich erfolgreich Musik machen. Und bei denen ist, das ist halt das, was ich gerade sehr, 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 sehr stark und sehr auch lang mache, ist diese eigene Reflexion so. Dieses, ich zum Beispiel hasse es mittlerweile, wenn Untergrundkünstler schlecht über Geld reden. Ich tue es nicht fürs Geld ein. Warum machst du es überhaupt, Alter? So erzähl doch sowas nicht. Dann lass den Satz doch weg. Mhm. So, weil der Satz irgendwie trotzdem was releasen wollen, Streams haben wollen, eine Platte verkaufen, aber sagen, ich mache nichts fürs Geld, ist ein kompletter Widerspruch in sich. Und das checken die auch alle gar nicht. Und darum verstehe ich auch einen Manager, der bei Universal sitzt, sagt, ey, der Sound, alles cool, die Leute eigentlich cool, aber ich kann das nicht vermarkten. Mhm. Warum? Weil der Typ sagt, ich will kein Geld. Und wie sollen wir den dann vermarkten? Und dann schütten wir den mit Geld zu und dann sagen alle, ja, aber der Laber, der will kein Geld. Das macht doch keinen Sinn. Und dann stellt sich ja auch dieser Künstler gleich gegen die Industrie damit. Und. Und dann braucht sich der Untergrund nicht wundern, warum der Untergrund nicht akzeptiert wird. Und dann kommen mal zwei, drei Künstler, die machen Musik wie der Untergrund, wie ein Haze oder so, aber die sagen, para, para. Ja, gib mal para. Hier 0,9, ich schwieg euch ab, bla. Ja, so diese Dinge, die funktionieren dann auch. Weil diese Typen eben über Geld reden und sagen, sie wollen Geld verdienen. Das ist auch so ein Ding in Deutschland, wo man halt dann im Prinzip diese Empfindlichkeiten, man hat so viel selbst in der eigenen Hand. Und die Untergrund, die Alternativkultur muss auch erstmal so ein bisschen reflektieren, was denn so ein bisschen falsch lief in den 2000ern. Ja, mit diesem ganzen, ja, aber und Gangster raus, ich schmeiß dich ins Fenster, und so. Dieses Gedöns und dann hat man voll abgekackt, also richtig abgekackt. Dann haben die voll übernommen, dann haben die natürlich voll abgekackt, ja. Weil da lief ja auch einiges nicht richtig, aber das ist alles hier gesteuert worden, alles von ein, zwei Medienhäusern, verstehst du, was ich meine? Und ich denke, für uns als Alternativkünstler ist jetzt einfach die Zeit, so 30 Jahre, fast 40 Jahre alternative Musik in Deutschland aus Jugendkultur heraus, ja, von Techno über Rock'n'Roll oder Rock'n'Roll ein bisschen älter, aber Techno und Hip-Hop, ja, haben wir hier auf jeden Fall eine krasse Kultur. Wir haben hier diese Ost-West-Geschichte, ja. Wir haben hier so viel unterschiedliche Dinge und die sind auch toll aufbearbeitet. Es gab auch eine unglaublich tolle Zeit in den 90ern und so weiter und so fort. Aber wir sollten jetzt dafür schauen, dass wir halt im Endeffekt das, was wir über die Jahre aufgebaut haben, nämlich einen starke, wie viel Produzenten gibt's denn in Deutschland, die bei Spotify auf diesen Playlisten dafür sorgen, dass da überhaupt so viele Streams und Dinge gemacht werden? Das sind fast alles deutsche Produzenten im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir haben einen riesen Pool an Typen, die hier in diesem Land motiviert sind, sich an den Sampler zu setzen und Gas zu geben. Und viele von denen sind auch richtig gut. Und das zum Beispiel wäre ja auch was Interessantes, wenn allein der musikalische Bereich in Deutschland das raffen würde, dass wir ein Wontu, ein Satyr und so Typen haben, die Streaming-Zahlen erreichen, die kommt fast an Drake und so ran. Weißt du, was ich meine? Jetzt übertrieben gesagt, ja. Aber das sind so Dinge, die werden hier, das ist so, das wird so, oder das sind Jakarta Records, was die in den letzten 5 bis 10 Jahren so geleistet haben, was da für Leute am Start waren, wenn du Anderson .Paak siehst, wenn du so, hör auf, ja, da gibt's also wahnsinnig viele Geschichten einfach, oder Kajonada und was weiß ich, und da finde ich es halt einfach schade, so dass, ja gut, da sind wir aber auch ein bisschen alle selber verantwortlich, wir gucken und wir kochen unser eigenes Süppchen und das und das, aber deswegen mache ich auch Crackpack, weil ich möchte Leute zusammenbringen. Ich möchte, weil zusammen sind wir stärker als alleine. Ganz einfach.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz und ein bisschen eine Plattitüde, aber zusammen sind wir stärker, finde ich super.
Ist doch so.
Wir haben jetzt schon über sehr lange geredet. Ja. Es hat mich auf jeden Fall gefreut. Es war super. Ich habe, glaube ich, noch nie mit jemandem so hart auch gerungen über manche. Aber ich finde es total gut. Ich werde es auch genauso geil promoten. Hier 1,5 Stunden streiten mit Figo Prasselwitsch. Weißt du, so Aufmerksamkeit.
Nein, ich gebe dir ja voll recht. Also,
nein, das ist alles gut.
Mal, also ich sehe deine Ansichten und ich gebe dir insofern recht, dass es natürlich, und das sage ich jetzt nicht gemeinlos so, sondern es ist dieses, wenn man so denkt, dann kann man nicht viel falsch machen. Mhm. Also wenn man so empfindet, und das machen viele in Deutschland, also es ist jetzt auch keine Kritik, das ist alles gut, das ist eine gute, bewusste Entscheidung, das ist eine bewusste, gute Entscheidung. Dadurch kann man nicht so viel falsch machen, man kann diskutieren, weil man hat so seine Lane und man ist so ein bisschen vorsichtig immer bei den meisten Themen und bei anderen Dingen, wie gesagt, wenn man sich interessiert, kann man auch mal vielleicht, aber da bin ich halt ein bisschen, ja, schieß da mal gern rein. So,
ich finde das voll so. Super. Ich finde das super. Also es ist, wie gesagt, ne, also ich meine das jetzt mit dem Streiten auch nur überzogen.
Ich weiß,
aber nein, ich finde es total gut und genau das brauchst du, so diese Diskussionsgrundlagen und diese Anreize, die auch teilweise einfach mal nicht bis zu Ende gedacht wurden. Ich bin dann so jemand, der dann gleich kommt und sagt, ja, aber was ist wenn und so. Aber darum geht's gar nicht. Es geht am Ende darum zu sagen, guck mal, irgendwie ist das so, wie es gerade ist, nicht das Ideal und es führt zu dem und dem und vielleicht probieren wir mal was anderes aus und ob das dann vielleicht wieder zu irgendwelchen anderen Problemen führt, ja. Ich bin zum Beispiel, um eine Sache noch kurz zu Ende, zum Schluss aufzumachen und die müssen wir dann aber gleich zumachen. Ich finde zum Beispiel eine total spannende Geschichte, wenn man sich beim Streaming mal darüber Gedanken machen würde, ob man nicht endlich mal dieses User-Centric Payment-System einführen würde. Also, um es den Leuten kurz zu erklären, da geht es quasi darum, dass tatsächlich die Kohle, die ich in mein Streaming-Abo, meine 10 Euro, die ich da jeden Monat zahle, tatsächlich 1:1 an die Künstler geht, die ich auch gehört habe und nicht erst in einen ganz großen Pott kommt und dann sozusagen verteilt wird, weil das nämlich dazu führt, dass gerade, und da sehe ich gerade ein großes Problem seit Streaming, während Streaming ist für, du hast gerade den Namen genannt, One2 und Leute wie dich und mich, es möglich gemacht hat, überhaupt erstmal, dass wir von unserer Musik über Master Royalty Tantieme wirklich leben können und dass das einfach, dass wir uns damit auch so ein bisschen lossagen können von dieser ganzen Industrie und einfach unseren Scheiß machen können und du Crackpack machen kannst und ich meine, wir Run das machen kann und wir irgendwie sagen, ey, pass auf, da kommt keiner von Universal und quatscht uns da irgendwie rein. Wir machen das so, wie wir das haben wollen. Und das hat Streaming geschafft. Auf der anderen Seite führt es aber dazu, dass viele kleinere Künstler, die vorher irgendwie ihre 5.000 bis 10.000 Platten verkauft haben an ihre Fans, aber irgendwie sehr sperrige, nischige Musik machen, für die es keine Playliste gibt, mittlerweile mit diesen 10.000 Fans überhaupt nicht mehr über die Runden kommen, weil selbst wenn die sich den ganzen Tag den Arsch abstreamen, kommt da kein signifikantes Geld zusammen. Und wenn es keine Playlisten gibt, wo der Mainstream draufhoppen kann für die Musik, dann wird es auch darüber hinaus für diese Bands schwierig. Und ich glaube, das wäre interessant, wenn wir es da schaffen, ein Modell hinzukriegen, wo nämlich Bands von gerade Leuten, die vielleicht unser Alter Fanbase haben oder noch ein bisschen älter, die nicht so viel Musik konsumieren, weil sie einfach gar nicht so viel Zeit haben, weil sie arbeiten gehen, weil sie Kinder haben, weil sie dieses oder jenes haben, aber sich dann ganz bewusst dafür entscheiden, vielleicht dieses Album dieser Band, die sie so feiern, zweimal im Monat zu hören und ansonsten halt nicht viel anderes streamen, dann bleibt da aber vielleicht von diesem einen am Ende vielleicht nicht 0,034 Cent übrig, sondern von dem einen Streamer generierst du dann vielleicht deine 50 Cent und wenn du davon irgendwie 10.000 im Monat hast, hast du schon 5.000 Euro und dann kannst du sozusagen auch mit 10.000 Leuten überleben. Deswegen da gibt's aber ganz viele.
Da bin ich voll d'accord.
Gibt's aber auch ganz viele Rechenmodelle, die irgendwie sagen, ja, am Ende würde es auf selbe hinauskommen. Ich weiß es nicht. Ich finde nur die Idee ganz gut. Lasst es uns doch mal probieren.
Und sehen, ich finde deine Idee sehr gut. Und das, was du sagst, ist, finde ich, eine unglaublich ganz wichtige, so essentielle Sache sogar, dass so ein bisschen auch durch, dass so ein bisschen, ja, es ist zwar cool, es ist so, wie Spotify gerade funktioniert und versucht zu funktionieren, hat es ja so einen etwas kommunistischen Flavor, sage ich jetzt mal, ja.
Pseudokommunistisch.
Ist ja eigentlich, ist genau, pseudokommunistisch, weil es ist ja eigentlich auch gegen den Kapitalismus eigentlich eine Sache. Also ich finde persönlich, da gebe ich dir unglaublich recht, es wäre eine ganz schöne Sache, wenn die Plattformen anfangen würden, die Relevanz der Musik so zu bezahlen und sich ihren Cut für ihre, was weiß ich da, ihre, ich habe da über die GEMA auch gesehen, am Ende kommen ja nur 10% von dem Geld.
Ja gut, das sind so Zahlen, da würde ich immer vorsichtig sein, wie das gerechnet wird, weil das hat ja immer was damit zu tun, ja, wenn du natürlich bei einem großen Major-Label bist und einen fetten Vorschuss kassiert hast und deswegen nur noch irgendwie 10% deiner Masterrechte kriegst, dann kannst du zwar irgendwie sagen, ja, ich krieg nur 10%, aber das liegt ja nicht daran, dass jetzt Spotify dir so wenig auszahlt, sondern es liegt daran, dass du halt 3-4 andere beschissene Deals davor gemacht hast und die sich alle ihre Kohle wegnehmen. Also ja, das muss man das finde ich dann auch immer so ein bisschen sehr reißerisch, das so hinzustellen.
Na, aber es gibt eine tatsächlich gute Ausstellung von dem GEMA-Magazin. Ich habe das bei mir im Bad liegen.
Liegt bei mir direkt neben der Schüssel.
Ja, genau. Und da ist halt zum Beispiel diese Aufteilungsverschlüssel, also der Verteilungsschlüssel mal so
aufgedingst.
Fand ich auch ziemlich abgefahren. Also ja, ich sehe das auch so. Ich denke, wir sollten Und vor allem der Standpunkt Deutschland halt. Ich finde, wir sollten uns dafür einsetzen, dass wir, sage ich jetzt mal, beim Radio und beim Rundfunkrat wirklich, das könnte die erste Sache sein, bevor man noch eine Agentur gründet oder irgendwas, dass man einfach mal sagt, hey, probiert doch bitte mal die Musik aus. Und wenn die kein Mensch nachher hört und wenn das nicht zu nichts führt, also zu keinen Marktverbesserungen, zu gar nichts, dann lass es halt. Wenn es noch verschlechtert wird, dann wissen wir, okay, hat keinen Sinn. Ja, aber es gar nicht zu probieren und immer so abzuschmettern und immer so ein bisschen zu belächeln, ist halt auch endlos schade. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich wirklich gerne sehen würde, dass man sagt, okay, die öffentlich-rechtlichen, ein Teil des Geldes muss in Menschen wie dich investiert werden, muss in Menschen wie Jean-Marc besser investiert werden und sollte im Prinzip dann dazu führen, dass wir im Idealfall nachher so einen FM4-Radiosender in ganz Deutschland haben, der aber auch in ganz Deutschland endlich mal wieder strahlt, weil das ist das letzte abschließende, den Satz, den ich noch den Leuten mitgeben will zur Information. In Deutschland haben wir ja seit dem Zweiten Weltkrieg, wir hatten ja unsere Propagandamaschine am Laufen und man hatte halt natürlich im Prinzip Angst, weil wir schon zwei Kriege in kurzer Zeit hatten, dass man gesagt hat, die Deutschen dürfen sozusagen gesetzlich die dürfen nicht mehr dazu führen, dass sie ein Radio in Deutschland haben, dass die eine Frequenz da schmeißen. Und somit wurde das auf Bundesebene, also Bundesländerebene, dann festgesetzt. Und somit ist halt irgendwo auch ein Stück weit, ja, das Problem, dass man, glaube ich, Deutschlandfunk gibt es, aber auf verschiedenen Frequenzen. Also es gibt keinen allgemeinen Radiosender, der sagt, guten Morgen Deutschland!
Ja, kein Format. Hey,
liebe Grüße
Format
aus Berlin! Radio. Liebe Grüße nach Bayern! Liebe Grüße nach, so, weißt du? So ein allgemeines, sondern es sind immer bundeslandspezifische Regionalnachrichten, regional. Und schlussendlich haben wir dadurch auch meiner Meinung nach so ein bisschen den Bezug zwischen Hasselbachplatz und Goetheplatz und Königsstraße und so weiter, so irgendwie nicht so richtig, weißt du, in verschiedenen Städten zusammen bis heute. Und ich finde das ein bisschen schade und ich finde, da könnte man zum Beispiel dafür mit schon mal ansetzen, meiner Meinung nach.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Wie gesagt, mein Lieber, hat mich sehr gefreut. Schön, dass wir es endlich geschafft haben.
Und das nächste Mal reden wir mal über Snare und Kicks.
Ja,
und
nächstes Mal reden wir nur noch über noch nerdige, damit das Nerdherz auch bei uns hier wieder befriedigt wird.
Ich würde gerne noch ganz kurz einen abschließende Sachen sagen. Und zwar würde ich mich gerne ganz kurz beziehen auf, ich bringe in nächster Zeit ein paar Alben raus. Dieses Jahr wird es mehrere Alben.
Mach den Werbeblock noch, los.
Und ich habe ein Album mit John Robinson raus aus den Staaten. Es kommt ein Album mit Raz Fresco raus, kurz im Anschluss. Und es wird weitere Alben geben mit Helikopter von Petit Frey. Alles schon fertig, alles schon eingeloggt und mehrere Projekte. Ich bin sehr, sehr froh, weil die letzten Jahre habe ich sehr wenig released und dieses Jahr wird sozusagen irgendwie mein Jahr, glaube ich. Also für mich mein Jahr, in dem ich am meisten releasen werde und auch ganz geile Musik draußen habe.
Okay, dann check das auf jeden Fall aus. Geil, du hast ein Album mit Rasco gemacht. Ich habe auch mal zwei Songs mit Rasco.
Nee, Raz Fresco.
Ach, okay. Weil wir vorhin kurz mal über Rasco Cali Agents gesprochen
haben. Mit Rasco habe ich auch einen Track gemacht. Ja. Der ist aber nie rausgekommen, weil ich habe so ein Comic-Projekt noch am Start. Das ist eine lange Geschichte. Okay.
Ich habe einen auf seinem, keine Ahnung, irgendein Album, da war ein Beat von mir drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Album hieß.
Echt?
Ja, auf dem United, wie hieß das? America, irgendwas mit America hieß das Album. War so eine Amerika-Flagge drauf, weiß ich nicht mehr. Komm.
In der letzten, aber das kam so nach 2005, 2006 raus, oder?
Ja, das kam danach raus. Es war so 2010, 11, 12 oder so.
Ich glaube, ich habe das irgendwo echt, du bist da drauf.
Ja, musst aber gucken. Ich weiß gar nicht. Egal. Auf jeden Fall ist das ein sehr cooler Typ, der ist ziemlich, hast ihn ja dann auch kennengelernt.
Kader Brewer,
genau. Kader, alter Kader. In diesem Sinne, hat mich gefreut. Haut
ich
rein.
Ich freue mich auch, Digga. Und sehr cool, mit dir zu reden, wirklich.
Ebenso.
Sehr, sehr geil.
Ebenso. Nächstes Mal ganz bald wieder persönlich und dann können wir uns noch schütteln dabei. Das fände ich gut. Yes.
Hey, ich danke dir auf jeden Fall vielmals für die Zeit. Liebe Grüße an euch und Props nochmal an das Format. Props an, was du überhaupt machst. Props an deine Produktion. Von mir auf jeden Fall mega Props an dich. Du bist ein unglaublich stabiler Mensch und immer gut drauf und dafür kriegst du mega Respekt von mir auf jeden
Fall.
Vielen Dank
kann ich nur zurückgeben. Danke. Das war's. Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer Podcast. Ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Hoffentlich in 3 Wochen. Ich kündige es jetzt an, werde es wieder zerreißen, werde es wieder nicht hinkriegen, in 3 Wochen eine neue Folge zu machen. Aber ich bin mir jetzt noch sehr, sehr sicher, dass ich es schaffe. In diesem Sinne, bis dahin. Peace out.